so ein bester Freund, ey.
So gut Abzug gehabt.
Weißt du, also auf jeden Fall, wenn der Moses Pelham dein bester Freund ist, dann weißt du Bescheid. Dann bist du echt verloren. Oder wie sagt die heutige Jugend, ey? Dann bist du echt anders, ey.
Anders. Du bist lost, oder?
Du bist anders.
Du bist anders, ja.
Ist alles anders. Ich bin wieder unterwegs. So, Tobi, wir laufen wieder.
Endlich.
Endlich. Und wie geht's dir?
Müde wie immer.
Müde wie immer. Wir haben einen neuen Gast, er ist in Sigis Bar gestolpert.
Ich
freu mich. Ja. Costa Merionakis.
Ja,
Hab ich gut gemacht.
Hast du?
Ja,
siehst du? Ja, korrekt. Absolut. Siehste? Sag's nochmal.
Costa Merionakis.
Merionakis, ja, das ist top. So findet mich mal, man auch bei Instagram übrigens.
Ist das so?
Unter diesem Namen.
Unter genau diesem Namen.
Unter genau diesem Namen.
Das ist dein...
Das ist mein richtiger Name, ja.
Aber auch dein Künstlername jetzt?
Auch mein Künstlername. Also der einzige Künstlername ist das Costa, weil ich ja eigentlich Konstantinos heiße. Also wirklich... Also jeder Costa heißt Konstantinos. Das ist einfach die Abkürzung davon.
Ja.
Ja, ja.
Wenn, also die griechische Abkürzung. Aber wenn du Auftritte hast, dann...
Costa Merionakis, ganz normal. Ich habe irgendwann nach der Rap-Karriere dann beschlossen, wenn ich dann noch was anderes mache, dann müssen die jetzt meinen Namen lernen. Ist mir jetzt auch egal.
Aber da haben wir direkt einen guten Einstieg.
Ich hab schon als Illmatic gehasst, wenn die Leute auf der Zeil mich erkannt haben oder so und dann über die andere Straßenseite dann so, Illmatic! Also war ja immer, also in Frankfurt war es ja immer super entspannt. Also die haben einfach nur geschrien und dann hast du geguckt und dann haben die gegrüßt einfach. Also ja. Mehr wollten die einfach nicht. Ganz gechillt. Aber trotzdem, wenn du dann irgendwie so, wenn du immer Illmatic hörst, so geschrien.
Aber ist auch gut, dass die dann einfach nur grüßen.
Ja, aber mittlerweile ist es auch schon so, ich war irgendwann beim Rewe und komme dann raus mit meinem Rucksack voll mit irgendwie Zeug vom Rewe. Und dann geht so ein jüngerer Dude an mir vorbei und meinte so, ey, du bist doch Nightwash, oder? Ja, ja, ich bin Nightwash.
Sehr gut.
Ganz genau der bin ich.
Genau. Super Künstlername.
Ja.
Nightwash MC, ey.
Du bist doch Nightwash MC.
Sie ist meine Schwester.
Den magst du, den Song, ne?
Trägt ein Messer.
Das ist doch vom Rap-Soul, oder?
Sag dem in der Schule.
Ja, ja.
Ist tatsächlich,
ist dir ja zufällig eingefallen.
Genau wie Vater.
Ja, klar.
Immer wenn ich dich gebraucht hab, wenn ich einsam war. Vater!
Es ist tatsächlich oft passiert am Anfang, dass Leute das auch gedacht haben. Also nicht
die dritte Rap-Soul-Generation.
Genau, die dritte Rap-Soul-Generation. Ja. Also nicht nur, dass das unser Song
ist. Ich finde es krass, dass sie echt für diese dritte Generation so wirklich so in die Hoods gegangen sind und wirklich die Hardcore-Rapper da rausgesucht haben.
Für die Band dritte Generation,
für die Band, ja.
Ja.
Dass sie auch wirklich die Leute, also die wirklich so Tupac-Gene hatten,
ja,
dass sie genau die an den brennenden Mülltonnen sich rausgefischt haben in den ganzen Hoods Deutschlands.
Ja.
Authentizität.
Ja, Authentizität heißt das Wort.
Genau,
das wurde ganz groß geschrieben damals.
Ja, das wurde wirklich, also, das war schon stabil. Ey.
Aber ist ja bei uns auch so gewesen. Also,
wie war dein Künstlername?
Mein Künstlername?
Ja.
Steve.
Sehr kreativ.
wir sind ja auch gecastet worden, wie viele meinen,
ja,
und denken.
Ihr seid wirklich immer in diesen Topf geworfen worden mit diesen richtig ekelhaften Label-Bands halt, die wirklich von so Labels,
ja,
so gemacht worden sind. Das war ja an der Tagesordnung, das wissen die Leute ja nicht, weil es heutzutage keine Rolle spielt, ob du einen scheiß Plattenvertrag hast.
Ja.
Das ist eher hinderlich, weil jeder sein eigenes Business jetzt mittlerweile macht. Und jetzt, wo Spotify sogar Artist signed, ist es sowieso alles Game Over bald. Ne? Da siehst du es ja. Aber du, das ist halt das Gute. Aber wenn du einen Deal hattest damals, dann war es ja so, du kamst einfach nicht also die Leute kamen nicht an dir vorbei, so. Es wurde ja wirklich, es gab ja nur diese Videos, nur diese Leute, ja, die dir einfach, ne? Und jetzt kannst du einfach Künstler entdecken halt. Und das hat natürlich auch alles, was positiv ist, hat auch negative Seiten, ne? Wie damals auch. Aber immer take the good with the bad, ey.
Aber es stimmt, wir wurden tatsächlich in so einen Topf geschmissen. Warum auch immer. Aber ey, am Ende.
Ja, weil eure Mucke halt die gleiche war.
Ja. Wie von den Backstreet Boys.
Ja,
genau
Backstreet
so.
Boys.
Backstreet Boys, genau. Genau so. Ja.
Ja, ich war ja auch eine kurze Zeit bei NSYNC, aber wurde dann.
Aber nur kurz.
Ich wurde dann durch Lance Bass ersetzt.
Aber.
Aber als er kurz zum Mond geflogen ist, da haben die mich wieder eingetauscht.
Aber Tobi, du hattest eine Frage, weil gerade, wo wir bei Künstlernamen sind.
Ja, genau. Wie wahrscheinlich wird es schon tausendmal gefragt, aber wie bist du zu deinem Künstlernamen gekommen, Illmatic,
damals? Das ist korrekt, das wurde schon 1 Million Mal gefragt.
Oh Mann,
ich kann es auch trotzdem gerne nochmal erklären.
Super vorbereitet, Tobi.
Für die Zuhörer.
Journalistisch hier, abgedeckt.
Also, ich hatte damals einen Produzenten, den Nasty. Und eigentlich hießen wir Illmatic als Gruppe. So als Crew nach dem ersten Nas-Album, logischerweise, weil ja, das mein Lieblingsalbum immer war früher. Und als ich dann den Deal unterschrieben habe bei Moses, da wollte er nicht sein, weil er wollte noch unabhängig für andere Leute produzieren, weil er eigentlich lieber Produzent war. Ne? Also vielleicht kannst du das besser verstehen.
Ja.
Nicht immer nach vorne und so. Der war eher nicht so ein Typ, sondern der wollte sich einfach das offen halten. Und dann meinte er so, ja, dann nenn du dich doch Illmatic, weil Costa Mironianakis ist schon auch für einen Rapper damals. Ich meine, es gab ja immer Rapper, die ganz normale Namen hatten, ne? Eric Sermon, Keith Murray. Gab ja immer, jetzt gibt's ja auch immer wieder neue. Kendrick Lamar, die heißen jetzt einfach, wie sie heißen. Ne?
Ja.
Aber damals mit dem Namen, also keine Ahnung. Und deswegen ist es auch der Grund, dass ich dann, also mit der Zweitkarriere jetzt als Stand-Up-Comedian, habe ich dann gesagt, so, yeah, nie wieder, ey. Jetzt heiße ich so, wie ich heiße und fertig. Ja, so ist das entstanden.
Aber ich muss ja dazu sagen, also wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger.
Ja, kennen uns einige
Zeit. Von der Fensterbank, vom Fresh Beats,
ja,
unter anderem.
Ey, grüß mal, ey.
Ja, stimmt. Alex.
Schöne Grüße an
Alex. Alex Fotschki hier. Wir sprechen seinen Namen einfach aus.
Ja.
Fresh Beats.
Der geile Hund.
Der geile Hund, genau. aber ich muss sagen, dass, also für mich hast du damals ja schon immer einen Hang zur Comedy gehabt.
Und einen exzellenten Musikgeschmack.
Das sowieso.
Denn ich bin wieder unterwegs.
Ja.
Muss schade.
Aber war das, wie kam denn so der Wechsel für dich?
Der Wechsel war super homogen und ganz, ganz natürlich. Also irgendwie, ja, also wer meine Musik gehört hat, der hat ja auch diese, ich hatte, wie du es gesagt hast, immer den Anspruch, lustige Punchlines auch, also dass da immer ein guter Gag dabei war, ne? Dass man den anderen am besten so lustig blamiert, dass er einfach selber schon lachen muss. Ah, das ist natürlich unvorteilhaft
jetzt. Das ist nicht so schlimm. Das kann doch passieren in der Bar.
Ja, das passiert in der Bar. Da klingt jetzt einfach. Lucky, ich bin gerade bei einem Podcast, aber ich würde dich zurückrufen, wenn das dir genehm ist. Ja, okay. Bis dann. Das war mein kleiner Bruder. Also eigentlich sind beide meine kleinen Brüder, weil ich der Älteste bin, aber der will mir bestimmt schon wieder eine Couch andrehen oder sowas. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ja, also für mich gehörte das zum Rap dazu irgendwie. Auch meine Vorbilder hatten das teilweise, jetzt Nas jetzt nicht unbedingt, aber Humor hat er auch, ne? Aber so ein Big Daddy Kane oder so, der hat ja auch immer Biggie, auch sehr witzige Punchlines und so. Und ja, hatte schon immer, glaube ich, relativ viel Humor und so. Konnte immer gut Impersonations und so. Also es lag mir ein bisschen, so eine Leute nachzumachen. Und war auch immer so der, ich glaube, auch immer der Lustigste im Tourbus und so. Und dann irgendwann hatten die Jungs aus der Glashaus-Band so eine Veranstaltung in Darmstadt, die hieß Funny Bones Club. Und da waren so, die haben so Cover gespielt.
Mhm.
Und dazwischen sind halt Stand-Up-Comedians aufgetreten.
Mhm.
Und dann hat der eine von der Band halt, ich glaube, der Drummer war es damals. Ja, war es der? Ja, genau. Der, ach, wie heißt der denn jetzt? Ich komme jetzt nicht auf den Namen, jetzt richtig Blamage. Der Andi? Oh Gott, der darf das nicht hören. Und der meinte so, ja, ja, komm doch vorbei und du hast ja immer so eine große Schnauze und kannst ja auftreten dann irgendwie 10 Minuten. Da habe ich natürlich mit meiner großen Fresse direkt gesagt, was 10 Minuten? Ich mache 15. Und so ist das passiert. Da bin ich dann dahin, habe irgendwas geschrieben, bin aufgetreten. Der Auftritt war gut, ne, im Gegensatz zu dem danach. Aber da habe ich mich irgendwie auch zu Hause gefühlt. Dann, das war mein Ding so. Ey, die Leute hören mir hier zu und lachen sich kaputt über die Stories. Was für ein geiler Job, ne? Und dann ging das so, ja, relativ so Hand in Hand. Immer ein Auftritt mehr, immer irgendwie besser geworden. Dann überdacht, was erzähle ich eigentlich? Was will ich erzählen? So Sachen, die in einem Stand-Up-Comedian halt dann ganz natürlich passieren. Ja, und dann habe ich irgendwie rausgefunden, dass es im Gegensatz zum Rap, wo du wirklich dich in den Keller einschließt, ein Jahr lang ein Album machst, dann irgendwie 24 Dates spielst mit dem Album und dann wieder gar nichts, dass du als Stand-Up-Comedian einfach die ganze Zeit live auf Tour bist. So, du spielst halt 10, 15 Mal im Monat bei mir, wenn gerade keine Pandemie ist. Und es ist einfach super geil. Du kannst irgendwie im Zug irgendwo hinfahren und im Zug fällt dir ein Gag ein, den kannst du direkt machen. Also du kannst den direkt ausprobieren. Dieses Live-Erlebnis ist halt ist einfach geil. Ja.
Vor allem, ich glaube, was auch ein Unterschied ist zu als Musiker unterwegs zu sein, ist, dass du halt, wie du gerade sagst, du kannst irgendwo hinfahren.
Ja, du machst die Show allein. Ne? Genau. Also ich spiele mein Solo allein. Ich fahre einfach irgendwo hin in die Location, ich sag Hallo.
Genau.
Dann liegt da mein Ingwer, mein Tee, mein Kaffee, 2, 3 Sachen zum Essen. Ich chille, höre Musik, bereite mich vor, brauche ein Licht und ein Mikro. Der Laden ist voll.
Ja,
hast mega geil. Stress. Ja, ich spiele da meine 2 Stunden fast und ja, super geil.
Aber so richtig... Ja, Solo-Show ist ja falsch, weil es ist, also du machst ja...
Ja, du hast ein Solo-Programm.
Genau, aber du machst, also...
Da spielt man ein paar Jahre und dann
macht
man
was Neues. Aber du hast noch nie eine Tour gemacht, ne? Also was heißt Tour? Du hast jetzt nicht als Solo...
Doch.
Ja?
Also eine komplette Tour nicht, aber ich habe schon einzelne Solo-Auftritte, ne? Ich habe auch erst im Jahr vor der Pandemie angefangen, mein Solo zu spielen. Mein Solo heißt Anti. Weil, erstmal brauchst du ja so viel Zeug, dass du halt 2x 45 Minuten dann auch füllen kannst und dann brauchst du halt das Zeug, das ja, das für das Solo auch, also du schmeißt natürlich auch immer Sachen raus, die du dann nicht mehr lustig findest und so, ne? So, also dass die besten Nummern und die homogenste 90 Minuten, die du dann hast und dann irgendwann bildet sich dann das Solo. Du hast ja vorher so Tryouts und spielst dann irgendwelche Shows, die dann irgendwie eine Stunde gehen und so Pre-Shows halt, ne? Und dann probierst du immer aus, gehst zu Open Mics, probierst du die Nummer nochmal und das änderst das nochmal und dann hast du es irgendwann zusammen und dann hast du ein Solo-Programm. Ich habe es jetzt 2-mal ausverkauft, die Keys, ich spiele jetzt das 3. Mal. Das ist jetzt verlegt worden, aber kann man auf meiner Seite sehen, wann es wieder losgeht. Ja, und ich würde mich freuen, wenn die auftaucht.
Ja, gerne. Aber ich glaube dann, oder sagen wir mal, wenn ich mir das so vorstelle, wenn du eingeladen wirst in eine, sagen wir es mal, Show, wo auch andere Comedians sind zum Beispiel, dann klar, dann
die brauchst, Mixshow, ja,
dann brauchst also, du nichts außer dein Mic und
genau.
Das ist eh da, was du
ja, brauchst. Ja, es kommt drauf an, weil, also ob du moderierst oder ob du einer der Acts bist. Ne?
Genau.
Das ist immer das. Dann musst du natürlich auch fragen, wie wollt ihr angesagt werden? Was macht ihr alles, damit sich das nicht, ja, damit sich das nicht doppelt, ne, damit nicht jeder das gleiche Thema hat, ne, sprichst du kurz ab, was machst du, und dann passe ich mich dann an, weil die Acts sind ja eigentlich wichtiger, ne, und dann gucke ich, okay, die machen das und das, dann mache ich was anderes, ne, das ist so, nur Allmanns da, dann mache ich meinen komischen so Griechenkram oder irgendwas, so Ausländerkram halt, damit in der Show noch eine andere Farbe noch ist oder so, ne? Wenn da 2 Kanaken und eine Frau ist, dann mache ich halt anderes Zeug, ne? Oder aber ja, das ist so besetzen die Leute leider, aber wirklich, ey, die in Deutschland so Comedy-Shows sind wirklich so, wir brauchen einen Dicken, eine Frau, einen Kanaken und einen, der Musik macht. Und wenn eine dicke Frau kommt mit einer Gitarre, dann haben die echt ein Problem.
So, oh Gott! Die kann zu viel.
Ja.
Aber ich meinte jetzt auch, wenn du jetzt wirklich, wie man es aus der Musik kennt, eine Solo-Tour spielen würdest, also keine Ahnung, ich denke jetzt zum Beispiel mal so jetzt, weiß ich, an Felix Lobrecht.
Ja, der macht so Tours, ja, aber auch nicht so wirklich. Aber Felix mache ich ja auch ab und zu Support.
Ja.
Und der tourt dann, aber der tourt auch nicht so wie so eine Musiktour, sondern der hat dann so 8 Dates, dann wieder Pause und dann so machst du das eigentlich. Ne?
Aber
so
ist schon auch eine andere Nummer dann, ne? Also so das.
Ja, bei denen ist es auf jeden Fall eine andere Nummer, aber auch eine andere Nummer als fast jeder andere. So, ne? Es gibt wenige, ja, die das machen, was Felix macht gerade.
Aber ich meine, das wäre jetzt vergleichbar so ein bisschen mit dem, was musikal, was mit der Mucke früher passiert ist. Keine Ahnung, wenn du jetzt sagst, du machst du hast eine Solo-Tour als Rapper damals gemacht.
Ja.
Hatte das ja auch schon.
Ja, dann hast du deine 24 Dates und dann sitzt du im Tourbus. Du brauchst ja auch Leute, die da irgendwie dabei sind. Ne? Genau. Backup, DJ, wenn du eine Band hast, hast du eine Band noch dabei.
Ja.
Und dann reist du halt an und brauchst auch noch Hotel und so. Ja, habe ich jetzt auch. Ich habe auch ein Hotel, aber auch kein schlechtes und so. Ein aber, Hotel? Echt? Aber ja, ich bin Hotelier. Hilton ist mein Name. Nein, es ist es ist halt so, dass du bei uns ist es, also bei den Leuten, die so meine Verkaufszahlen haben, sage ich so, meine ich spiele so 100er, 200er Läden, ne?
Ja.
Die Käs ist, ja, ich glaube, da gehen schon 300 rein. In Frankfurt verkaufe ich natürlich mehr, aber wenn nicht, dann müsst ihr aufhören. Wahrscheinlich. Aber das sind halt so 100er, 200er Locations und dann hast du so zwei im Monat, hast du so Solo-Termine, der Rest ist so halt Comedy-Shows, ne? Quatsch-Comedy-Club, Nightwash, komische Nacht, was es halt alles gibt. Und natürlich hat fast jeder Stand-Up-Comedian, der ansatzweise auch irgendwie gut ist, dann auch meistens eine eigene Show, wo er dich dann auch noch bucht und so. So funktioniert das halt. Dann eine Hand wäscht die andere und so.
Ja.
Und dann plätschert das halt so rein, ne?
Aber würdest du sagen, dass es rückblickend betrachtet, keine Ahnung, mal abgesehen jetzt vom, dass es dir mehr Spaß macht, würde ich das auch nicht unbedingt sagen, aber das ist irgendwie.
Ja, doch.
Doch, gell? Ich wollte gerade sagen, es ist schon irgendwie geiler, oder?
Ja, doch, aber auch meines Alters entsprechend, ja, auch, ne? Ich bin ja auch nicht mehr 20 und so und damals war das auch super cool und das, Musik ist auch, hört auch bei mir nicht auf. Also, wenn ich zum Beispiel Musik höre, höre ich immer den Sample. Also, ne, ich höre immer ein Sample raus, den man nutzen kann. Ich speichere immer diese, immer noch. Ne? Oder irgendwelche guten Worte, die man irgendwie. Ah, okay, krass, das ist eine Doppeldeutigkeit oder das kann man auch gut reimen oder was weiß ich. Das habe ich immer noch. Und ich schließe es auch nicht aus. Wir haben ja vor dem Podcast auch schon ein bisschen gequatscht, dass ich auf jeden Fall vorhabe, nochmal was zu releasen. So einfach so zum Spaß und für mich einfach, ne, weil ich. Dann, wenn es irgendwie kommt, dass ich sage, ey, ich habe richtig Bock, mal wieder ein paar Tracks zu machen. Und ist natürlich länger her. Ich glaube, das letzte Feature, was ich gemacht habe, war auf dem Greg Pipe Album oder so. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre wieder her. Aber das hat mir auch Spaß gemacht. Und der Bock geht nie weg, aber das ist schon was anderes. So, ne? Da, weil, ne, das ist dein eigenes Zeug. Alles, du brauchst niemand anderes, wie gesagt. Ne? Du brauchst keinen Produzenten, du musst nicht in die Booth, ne? Du musst nicht ins Studio. Das kommt dann bei anderen Sachen, wenn du irgend so Cross-Sachen machst, ne, die dazu gehören, noch irgendwie ein YouTube-Video oder was auch immer, wenn du dann noch irgendwie deine, ja, aber das mache ich ja auch nicht mehr, ne. Also ich bin original fast echt, außer die Autorensachen, die ich für andere Leute mache, aber eigentlich komplett Live-Künstler, ne. Ja, das ist schon so das Ding, was ich mache.
Aber hast du irgendwann mal sowas gespürt, wie, was ja bestimmt bei vielen Künstlern gibt, die ich sage es einfach mal, das Genre wechseln oder was sie machen, dass es heißt so, ja krass, das war doch der Typ, der, keine Ahnung, gerappt hat und jetzt macht er hier einen auf
ja, Medium. Das gab es bei uns ja nicht so krass. Ich glaube, René hat das irgendwie als erster gemacht, MC René damals, der hat dann irgendwie Stand-Up-Comedy versucht und hat dann relativ mit dieser Bahncard-Aktion, Bahncard 100, alles auf eine Karte oder wie das hieß, das hat er aber dann relativ schnell bleiben lassen.
Ja.
Ich glaube, der hat darüber dann noch ein Buch geschrieben oder so. Aber der rappt ja auch wieder. Und was heißt ja auch wieder? Ich glaube, der hat es die ganze Zeit gemacht, aber jetzt wieder ganz gut, ne? Bei mir war das echt voll organisch so. Das ist dann so, das hat mir einfach Bock gemacht und dann habe ich das einfach weitergemacht, so hobbymäßig. Und dann wurde es halt immer mehr Engagements überall, haben alle gesagt, ey, geil. Und so und habe eigentlich viel Liebe gekriegt und bin dadurch auch, also ich bin ja auch nicht mehr so, dieser Hunger ist so latent natürlich da, ne, aber ich bin jetzt nicht wie so ein 25-jähriger Typ, der jetzt so Stand-Up-Comedy machen will, sondern bei mir ist es so super relaxed, so.
Mhm.
Ne? Also super reflektiert. Ich nehme mir das dann auf, ich ändere dann die Sachen und so. Und ja, ich werde super von der Szene akzeptiert, respektiert. Also das, was ich so erfahre. Und ich bin super relaxed natürlich auch, weil ich auch nicht mehr irgendwie 25 bin, sondern bin da so, also auch relativ erfolgreich, also ne, also ich kann da nicht klagen, ich lebe super gut, ne, jetzt in der Pandemie schwierig natürlich, ne, weil in dem Jahr jetzt kaum aufgetreten und die Ersparnisse sind auch, ja, ohne die Hilfen wäre es schwer, ne.
Aber du hast doch ein Hotel, hast du gesagt.
Ja, ich habe ein Hotel, aber das läuft natürlich auch beschissen.
Stimmt,
ne? Das ist auch schlecht. Die Leute da auch natürlich nicht einchecken, ne?
Ja.
Mein 6-Sterne-Bunker.
Ich meine jetzt auch eher so, wenn du jetzt Fans nimmst, ne? Oder rückblickend betrachtet, wäre es jetzt so, wenn du jetzt ein Album machst, also ein Rap-Album machen würdest, könnte es ja passieren, dass Leute, die dich von der Comedy kennen, sagen, ach krass, guck mal, jetzt rappt der Comedian auch. Weil die halt nicht auf dem Schirm haben, dass du schon immer Musik gemacht hast, oder?
Ja,
schon,
ich glaube, dass mehr als die Hälfte das gar nicht weiß. Also,
genau.
Ne, also von den Leuten, die jetzt Stand-Up feiern von mir, ja, auf der Seite. Ne? Ja, und bei den Rap-Fans ist natürlich auch noch länger her. Das sind auch die Leute, die wirklich diese 90s-Schiene fahren, da diese Nostalgiewelle und so. Ja, aber ich, wie gesagt, ich habe dir oft schon gesagt, dass ich Minimum wirklich jeden Tag irgendwie eine Nachricht oder einen Kommentar lese mit, ey, mach mal wieder was und das und das, ne? Als ob die Leute irgendwie nicht die alte Musik hören können, ne? Also es ist ja bei den vielen so, bei den meisten Kommentaren, ihr so, ey, ich brauche wieder so Mucke wie früher. Ja, die Mucke von früher gibt's noch. Hör die doch einfach. Ja, weißt du, weil das heißt auch nicht, wenn ich zum Beispiel jetzt wieder musikmäßig machen würde.
Das so klingt wie früher.
Ja, ich weiß nicht, ob es den Leuten gefallen würde, was ich jetzt machen würde. Weißt du, also...
Ja, das ist aber immer so diese Erwartungshaltung, glaube ich, dass die Leute dann denken, okay, das wird auf jeden Fall der Illmatic...
Ja, ich habe natürlich super viel Liebe für diese 90s. Und das ist natürlich auch dieser Vibe, den ich extrem auch mochte. So diese ganze, diese Timbaland-Ära, Pharrell, also ne, Nerds, wie hießen die nochmal, Neptunes, Zeit, Rock Wilder, diese ganzen Leute, Dre. Klar ist es super inspiriert davon, Diplomats gar nicht erst zu nennen. Ne? Da sind wir ja komplett ausgerastet und haben irgendwie jeden bescheuerten Spruch übersetzt ins Deutsche, weil wir es so lustig fanden. Ich sag nur, ruf nach deinem Jungen, ey. Das ist wirklich noch das Bescheuerte daran, aber es hat extrem viel Spaß gemacht.
Aber also ich habe manchmal das Gefühl, dass es wenig gecheckt haben.
Ey, die Leute haben es nicht gepackt.
Die haben es nicht gecheckt. Das ist einfach dein Spruch, ne?
Ja, die Leute... Nein, nein, das oder also so, natürlich, das war ja auch mein Spruch, ich hab's ja übersetzt. Ne?
Ja,
und,
aber.
Weißt du, und ruf nach deinem Jungen heißt ja auch nicht 1:1 Harder at your boy. Ne? Sondern, aber es ist natürlich, wir fanden es ja so witzig, das einfach so 1:1 zu übersetzen, dass da wirklich so dieses, ich glaube, dass wir dieses offiziell im Gebäude auch und so, also einfach so Gebäude zu sagen auch, das ist so geisteskrank, einfach nur rückblickend. Ne? Aber wir haben echt. Wir haben hart gelacht, ey, das kann ich dir sagen, ey. Bei jedem Scheiß, der uns eingefallen ist, haben wir echt geweint vor Lachen, ey.
Ich habe ein Ding von dir, was heißt gehört, aber ich weiß nicht mehr, ob es auch in einem Podcast war, in dem du als Gast warst, gesagt, aber dass du, ich hoffe, ich bekomme es richtig zusammen, dass du, dass man oft eine Rap-Strophe begonnen hat mit ich komme rein, wie?
Ja, genau. Ja, genau, man kam immer rein.
Ja, man kam immer rein.
Man kam immer rein. Aber das kann man dein... ist nie rausgegangen.
Genau, man ist immer reingekommen. Dein Spruch war so dieses...
Ja, ich komm rein, das habe ich geliebt.
Ja, ich weiß, aber dein eigener Spruch war dann danach, um das zu erklären, so dieses, ich weiß auch nicht, warum ich das gesagt habe, weil ich bin doch schon drin.
Ich war ja schon drin.
Ich komme noch nicht rein, ich bin schon drin.
Ja. Aber ich bin auf jeden Fall, was man wirklich konstatieren kann jetzt heutzutage, ist wirklich so, dass ich sehr gerne irgendwo reingekommen bin. Das ist...
Ja.
Das kann man auf jeden Fall nachfühlen.
Ich komme rein wie.
Ja.
Ich komme, so.
Bada bing, bada boom.
Das ist aber so, also, was du eben auch selber schon gesagt hast, dieser Comedian-Aspekt, der war ja auch in deiner Musik, finde ich, auch immer so fühlbar. Und dafür haben wir dich auch immer gefeiert.
Ja,
ne?
ich glaube, die Leute, die wirklich Illmatic-Fans waren und dieses Ganze der junge Ilz und Free Costa, diesen ganzen Schwachsinn, der da einfach kam, ich glaube, dass die auf eine guten Sense of Humor hatten, so auf jeden Fall.
Ja, das war,
also sonst kann man das nicht feiern. Also.
Ja, aber ich fand, das war auch so, also klar haben das andere auch gemacht, aber du warst da schon, finde ich, mit dieser Intensität, die du da hattest, mit diesem Comedy-Part. Also ja. Das war wirklich, also ich sag mal so, selbst wenn du jemanden gedisst hast, also wie es im Hip-Hop halt so ist, wenn du jetzt nicht unbedingt jemand gemeint hast, aber halt so dieses Hip-Hop-Ding.
Ja,
so,
dieses Battle-Zeug.
Ja, halt. Dann auf eine Art und Weise, die, wo man sagt, so, das ist einfach entwaffnend und man kann auch im Endeffekt nicht wirklich böse sein. Weißt du, was ich meine?
Also was heißt böse? Also ich glaube immer noch, dass ich immer noch trotz allen Fans und Leuten wie Flair, die irgendwie in einem Interview sagen, ey, der war der Krankste, so, und was ich jetzt wirklich absolut als Kompliment empfunden habe von so einem Typen wie Flair, der dann irgendwie sagt, der dann irgendwelche Parts dann auch irgendwie von mir kann und so, ne? Ja. Und den mit dem Basketballplatz oder so, oder was er da gerappt hat oder so. Ich glaube trotzdem, dass er immer noch unterschätzt war. Weil da waren wirklich immer noch Perlen dabei, wenn ich die Sachen heute noch höre. Und ich höre die meisten ungern, vor allem das erste Album. Aber auch da mag ich auch noch ein paar Sachen. Ne? Das war komplett Englisch auch noch. Ne? Aber so Say I'm Your Number One oder sowas, finde ich, ist immer noch ein Banger so. Kann man super gut hören noch. Und ich mache das dann auch selten, aber so für das Rap-Quiz, was ich letztens bei Jesus im Podcast gemacht habe zum Beispiel, musste ich mir noch ein paar Sachen anhören und so. Aber da waren schon ein paar funny Dinger dabei.
Ja, ich kann mich auch an eine, also es hat nur indirekt mit Rap zu tun, aber das war bei unserem Freund vom Plattenladen. Da haben wir rumgesessen. Und dann kamst du aus
irgendeinem. Kannst du mal einfach den Namen sagen? Ich
glaub, Alexander von Stiel.
Können wir gerne mal sagen.
Nee, aber wir hingen da rum, so wie jeden Tag ungefähr. Ja. Und dann kamst du um die Ecke.
Wie oft ich da mit einem Pappbecher Kaffee da rumgegammelt habe, ey, und einfach sinnlos CDs gekauft habe.
Aber du kamst, ich weiß nicht, ob es aus Köln oder Düsseldorf war. Und du kamst von einer Street-Soccer, von so einem Street-Soccer-Turnier oder sowas.
Mhm.
Wo du, ich weiß nicht, gerappt, gehostet oder irgendwas hast. Und du hast davon erzählt. Und ich habe auf den Boden gelegen. Ich konnte nicht mehr, weil das war schon einfach. Es war eigentlich eine normale Unterhaltung, aber im Endeffekt, im Nachhinein betrachtet, war das schon fast wie eine.
War das wie ein Comedy-Bit?
Echt, wie wir ohne sagen. Spaß. Also ja. Heutzutage würde man das so sagen, aber.
Ja, danke, das freut mich.
Ich konnte nicht mehr.
Also aber das haben damals auch, komischerweise haben das alle gesagt. Also es hat. So in meinem Umfeld hat es eigentlich gar keinen gewundert, dass ich da auf einmal Stand-Up mache.
Nee, es passt auch
einfach. Also ja, wirklich. Ja. Und ich weiß noch, dass Savas damals immer gesagt hat. Du musst Stand-Up machen. Also so auch damals schon, ne? Als wir uns die Jamie Foxx Sachen, Eddie Murphy Sachen so reingezogen haben auf DVD damals noch und so. Der meinte auch immer, ey Costa, du könntest es locker machen und so, ne?
Ja, ja. War schon sehr naheliegend. Auch weil wir es gerade hier mit, ganz kurz, weil ich gerade das Wort Dissen vernommen habe. Es gab mal einen, vielleicht kann ich den später nochmal abseits des Mikrofons wegen GEMA-Problemen anspielen. Es gab mal einen Diss-Song.
Mhm.
Wir müssen jetzt auch nicht näher auf den Song oder auf die Person, die gedisst wurde, eingehen. Aber was ich wirklich großartig fand, dass der Song anfängt wie in ein normaler Song und du auch im Intro kurz sprichst und sagst, hier so, jetzt geht's los.
Das geht auch. Und dann am Ende.
Und dann am Ende sagst, ich hab gar keinen Bock, ich fahr jetzt aber in Urlaub. Ich hab keinen Bock auf die Scheiße, ich fahr in Urlaub.
Aber das war genau so. Ich musste das vor. Also du meinst Echo, ne? Ja, also du meinst den Echo-Song. Ich hab total verstanden, dass Echo. Ich wollte gar keinen Song machen. Ich habe das total verstanden, was der auf die Mütze gekriegt hat und habe gesagt, ich mache da auf keinen Fall irgendwas.
Ja.
So, also ich bin jetzt nicht neutral. Ich war schon auf Savas' Seite damals.
Ja, ja.
Kann ich auch klar sagen, weil ich dachte, also von den ganzen Stories, die ich gehört habe, fand ich schon, dass das so ein undankbarer Move war, fand ich. So vom Empfinden her genau das Gleiche, wie es mit Xavier war. Habe ich auch nicht verstanden. War ich auch auf Moses' Seite und habe gesagt, ey. Wie viel Geld will man noch verdienen? So, warum, weißt du, ich weiß ungefähr die Summen, die der mit dem ersten Album verdient hat. Und dass man dann einfach nochmal mehr will, ist okay. Ja, verstehe ich und so. Ist klar, dass dann auch Leute zu dir kommen und sagen, ey, wenn du das Label hättest, wenn du die Musik noch selber produzieren würdest, dann hättest du wahrscheinlich das dreifach verdient. Aber weißt du, wenn einer für dich so, also wenn du alles mitkriegst und du merkst, dass man überhaupt nicht mal das Video annimmt und einer für dich so lange geht, bis er dich so der Öffentlichkeit präsentiert, dass die einfach nicht an dir vorbeikommen und merken, was du für wie viel Alufolie du brauchst am Tag, dann muss man irgendwann auch ein bisschen, so finde ich, Loyalität einfach zeigen. Ja. So, ne? Und deswegen, aber das hat sich ja alles dann geregelt und so, bei beiden Sachen ist es ja auch okay. Aber ich war da schon von der Position her auch bei Moses und damals auch bei Savas. Aber ich habe gesagt, ey, der kriegt die ganze Zeit aufs Maul von jedem. Jeder meint sich zu äußern, ich mache nichts. Und dann habe ich das auch, dann kam ja dieses Costa, alles klar, hast du deinen Kopf noch in Savas Arsch oder wie das war? Mhm. Ich gesagt, okay, komm, lass ihn einfach. Ja, ja, lass ihn jetzt auch mal. Und dann kam ein Song, bei dem er die Hook macht und SD gegen mich rappt, der mein größter Fan auf der Tour war. Mhm. Der die ganze Zeit jeden Part, wir haben ja immer gecyphert, so in der Runde und so. Und ey, mein Bruder, das war der Part des Monats, Bruder, das war der Part des Jahres. So richtiger Standboy. Und der rappt auf einmal, um sich dann bei Echo einzuschleimen. Dann, noch so, dann habe ich gedacht, okay, jetzt ist vorbei. Dann habe ich, und weil ich genau an dem Tag wollte ich zu meinen Eltern fahren. Da war irgendwas, und ich musste zu meinen Eltern. Da war irgendeine griechische Feier, keine Ahnung, irgendwas. Frag mich nicht. Also am nächsten Tag. Und dann habe ich das runtergeschrieben an einem Tag, habe einen Basie angerufen, Base Benson damals, hast du noch einen Beat rumfliegen, der geil ist? Also ja, ich habe noch ein paar, ins Studio gefahren, einen gepickt, aufgenommen, mit dem Koffer zum Hauptbahnhof gefahren und dann zu meinen Eltern gefahren. Das war einfach alles True Story, was da war. Und damit war es auch erledigt. Ich musste mich auch beeilen, deswegen habe ich das auch an dem einen Tag runtergeschrieben und habe nicht gedacht, okay, pass auf, jetzt battle ich den mäßig. Ich wusste ja, dass Savas Song noch kommt. Und dann habe ich mir gedacht, nach Savas Song brauchst du nichts mehr machen.
Ja.
Da ist auf jeden Fall Asche. So, ne? Deswegen habe ich mich auch noch zusätzlich dann beeilt und habe dann den an einem Tag tatsächlich geschrieben. Ne?
Aber also das, was ich gehört habe, und frag mich nicht, woher ich es habe. Ich hab's irgendwo, ja.
Der schuldet mir immer noch 20 Euro und eine Stange Kippen. Obwohl wir cool sind. Ja? Wir haben uns auf Instagram geschrieben.
Das sagst du auch.
Aber ja, es ist ja auch ein Gag.
Also ich weiß, aber das, was ich gehört habe, war kein Track.
Ach so, du meinst dieses komische, das davor war. Ja, ja, so ein
Skit. Das ist wie ein Skit.
Ja, genau, deswegen
habe ich gesagt. Du sagst ein paar Sachen.
Stimmt, ich sag ein paar Sachen.
Denkt man, alles klar, jetzt legt er los. Und dann
ja, genau, dann kommt so Ali und
Star Wars.
Ja, ich habe so Ali und Star Wars irgendwas noch gemacht.
Dazu muss ich kurz was sagen. Ja. Das habe ich so. Also, wir haben teilweise, klar, die Alben an sich gefeiert, aber teilweise, ich weiß noch, wie wir bei uns in den
Ja, das war eigentlich das erste Comedy-Ding eigentlich.
Da haben wir teilweise nur von Skit zu Skit. Weißt du, weil wir halt in dem Mut waren, aber und ganz ehrlich, das ist so,
du kommst nicht
sogar rein. Ganz ehrlich, super. Bis heute begleitet uns das, ist so Running Gag mäßig so von wegen, ich sage dreimal geil. Ja. Das ist sowas, was heute
mal immer noch, ich sage dreimal geil.
Ja, genau das.
Ey, das ist
ey, guck mal, das hab sogar echt dir geschrieben, weil es einfach für mich so, als du geschrieben hast, ey, ich bin dabei. Ja, beim Podcast, okay, ich sage dreimal geil.
Ja, ja.
Aber das ist krass, es gibt so Sachen, die bleiben einfach
hängen. Aber da würde ich halt fragen, ich finde es auch absolut korrekt von euch, dass ihr die Feststellung gemacht habt, dass ich Skits erfunden habe. Ja,
hast du?
Nee, ganz ehrlich, also in dem korrekt. Umfang, in dem Ding, also mit der Qualität,
ja.
Absolut. Also wirklich, das war ein Hip-Hop-Album mit Comedy-Parts. Also wirklich. Da würde ich jetzt nochmal fragen, wie bist du auf die zwei gekommen? Also ich meine,
also es gibt diese zwei wirklich, die heißen nicht Ali und Stavros. Der eine heißt tatsächlich Ali, ist ein Perser. Und Stavros hieß eigentlich Taki. Mhm. Und ich habe für beide gearbeitet in einem Teppichladen von Ali. Der war mit uns auch befreundet. Und diese Story mit ich mach Gas bei mir selber ist auch wirklich passiert. Da hat er jemanden, ein Kumpel von uns, hat er das Auto gegeben und der ist einfach 200 Sachen gefahren auf der Autobahn und der meinte so, Arschkin, hör auf bitte, ich sterbe, ich mach Gas in Auto, ich mach Gas bei mir selber. Wir sterben alle. Und den gab's tatsächlich. Und der hat auch zu einem guten Freund von mir, Oran, damals gesagt, das mit seiner Freundin, der war damals mit so einer sehr hübschen Spanierin zusammen und der hat zu ihm einfach eiskalt, da war ich dabei, eiskalt zu ihm gesagt, ich will einmal Fickchen. Kann ich dir einmal bumsen?
Palmsen.
Lass mich einmal palmsen. Genau, richtig palmsen. Schön palmsen.
Ich weiß, wie lange das
so ist. Und Oran so, oh, sag mal, bist du geisteskrank? Also, das ist meine Freundin, ich bin mit der zusammen. Er so, ja, aber ich will nicht wegnehmen. Für den war es einfach ganz normal so. Er wollte sie nicht wegnehmen.
Ich weiß, wie lange dieses Palm sind.
Dass du auch zu dem Typen gehst und fragst, was ist denn das für eine Art, ey? Das ist so heutzutage... Ey, unfassbar. Ey,
das ist wirklich eiskalt. Dieses Parmsen ist so lange
in
unserem Sprachgebrauch.
Ja, ich will sie einmal Parmsen.
Übergegangen. Also dann wegen dem Skit von dir, ne? Dass so dieses.
Ja. Ja, es gab beide. Und dieser Taki war so ein Typ, der hatte Restaurant und eine Kneipe. Und der war unfassbar. Also da habe ich noch wirklich untertrieben, weil dieser Typ. War so krass, ich habe da gearbeitet hinter der Theke, da kam ein Typ rein mit einer Knarre. Und der kam da rein und der meinte so, Taki, ich bring dich um, du hast meine Freundin gefickt, bla 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 und so, ne? Und er guckt den einfach so an, ich denke so, wir sind tot, ne? Und der so, was willst du machen, der Malaga? Was willst du machen? Und dann geht er einfach um diese ganze Theke rum. Der Typ hat so gezittert mit der Knarre, so richtig gezittert. Und dann irgendwann war der bei dem und haut den mit der flachen Hand auf diese Knarre. Die Knarre fliegt auf den Boden und der tritt den einfach raus. Du Arschloch! Malaga, verpiss dich, du Arschloch! So tritt er den da raus, um den gleichzeitig noch zu beschimpfen, bis der rausgeflogen ist. Dann hebt er so die Knarre auf und dann guckt er mich so an und meint so, Malaga, die können wir verkaufen. Oh Gott. Also ich habe noch nie einen abgewichsteren Typen getroffen in meinem ganzen Leben als diesen Typen. Und die habe ich dann einfach, die kannten sich gar nicht, aber ich habe sie halt für diese Skits, habe ich sie halt irgendwie dann zusammengebracht. Und übrigens, das Tropicana war der Club in Bad Pyrmont, wo ich aufgewachsen bin, die einzige Disco, die wir hatten irgendwie jahrelang. Also auch das gab es wirklich.
Ja, okay.
Geil. Malaga, kommst du Club Tropicana, kannst du auftreten? Das ist auch gut für dich. Das kam übrigens auch durch Savas, weil Savas, also wir waren ja die ganze Zeit befreundet und der hat auch Beats für mich gemacht. Der hat ja auch Sachen einfach produziert auf meinem Album zum Beispiel. Wir haben ja immer hin und her. Und dann war ich auf seinem Ding drauf, dann war der bei mir drauf, dann haben wir irgendwie für andere Leute noch was gemacht und das und mit dem und dem. Und haben die ganze Zeit abgehangen und die meiste Zeit eigentlich abgehangen und eigentlich uns gut verstanden. Und bei Savas kam dann auf einmal dieser Riesenerfolg. So, ne? Und der hat auch die ganze Zeit bei mir gepennt, als er das mit dem Azad das One-Album aufgenommen hat, hat er bei mir geschlafen die ganze Zeit, während dieser ganzen Aufnahmen. Und bei dem ging es halt einfach drunter und drüber. Es ging halt richtig krass. Die haben einen Deal nach dem anderen bekommen. Und so der Stern ist richtig aufgegangen damals bei dem ersten Album. So. Und da war ich so halbwegs eigentlich ganz gut mit ihm befreundet und so, ne? Und er hat mir halt dann immer erzählt, dass er einfach jeden Tag von irgendeinem Vollidioten irgendeine Anfrage bekommt. Ne? Ist ja auch gut für dich. Ja, weißt du, wenn du das und das machst, dann ist es auch gut für dich.
Super.
Ja, ne? Ja. Und das haben wir halt so verarscht auf diesem, auf dem Remix-Album.
Ja.
Ne? Und dann diesen Tillab Joe Remix dann noch gemacht und alles.
Ja. Aber auch diese Selbstverständlichkeit, mit dem die Leute rangehen,
es ist unfassbar, dir zu erzählen, dass es
gut für dich ist.
Ja, das ist so, immer das hier, erste Argument. Ah ja, okay, wenn ich bei dir umsonst auftrete, das ist also richtig gut für mich. Ja, da kommen viele Leute mal Lager.
Ja, so. Das ist richtig gut für dich. Also nein, es ist nur gut für dich. Ja. Also für deinen Laden, aber okay.
Wie hast du dich denn entschieden, so, ich pack das aufs Album drauf?
Naja, also wir haben ja erstmal mit den ein, zwei Sachen bei dem Ding angefangen, bei dem 24-Stunden-Album für Freunde der Sonne. Und dann kam natürlich jeder, ne? Also wirklich, also ich wurde ja auf der Straße schon von Leuten so, hey, was geht, mein Freund? Also die Leute, jeder hat das nachgemacht. So. Und dann kam halt das beste Tag. Und dann haben wir gesagt, ja, wir wollen noch ein Remix-Album machen. Das ging, glaube ich, damit das noch Gold geht oder so, weil das noch dazu gezählt hat und so. Ja. Und dann hat Savas gesagt, ey, du musst nach jedem Dings musst du so einen Anrufbeantworter machen, dass die Leute jetzt kommen und mich einfach so krass penetrieren. Und also der war ja eh dann in Frankfurt und der hat ja voll viel Sachen dann noch beim Catch aufgenommen und da haben wir die ganzen Sachen dann aufgenommen. So.
Fand ich aber auch lecker. Wie hießen die anderen beiden nochmal? Also klar, Ali und Stavros.
Ali waren, Stavros, ich, dann gab es noch die Wort... Die
zwei Hip-Hop
Lutz MC und DJ Ivy. Dass wir irgendwas, weißt du, irgendeinen Namen noch, damit großartig. Man noch lispeln kann dazwischen.
Großartig.
Ja, ich scheiß auf Jay-Z.
so großartig gewesen.
Ja, das war schon krass lustig, ja.
Aber ich muss sagen, für mich, also...
Ich habe ja danach, als ich so richtig gar keinen Bock hatte mehr irgendwie auf so... Ja, es gab ja so eine Zeit, wo ich wirklich gesagt habe, ey, ich will damit einfach nichts mehr zu tun haben. Es hat mich einfach nur noch genervt.
Mit Musik meinst du jetzt?
Ja, es, das war so diese Zeit, als jeder Türsteher dann angefangen hat zu rappen. Ja. So, und Echo irgendwie die Texte für die geschrieben hat. So, der war ja Ghostwriter von jedem.
Ja.
Und es ist ja immer noch bis heute dieses Ding, dass du, also wenn du heutzutage sagst, ich habe Rücken, dann weißt du ja nicht mehr, ob du bei der Massage warst oder in einem Rap-Studio. Ja. Und das ist mir halt extrem auf den Sack gegangen. Dieses, ey, dass du Rücken brauchst und so. Ey, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Rücken gebraucht. Ne? Ja, also nicht, weil ich so ein krasser Banger bin, sondern einfach, wenn du einfach ganz normal gechillt bist,
ja,
und nicht irgendwelche Beefs anfängst, damit sich dein Album verkauft. Ja, kannst du einfach deine Musik... Also ich dachte, dein Sinn, warum du Musik machst, ist, weil du gerne Musik machst.
Ja.
Und nicht, weil du die ganze Zeit mit irgendwem, weißt du, deine Minderwertigkeitskomplexe...
Ja.
Ja, oder Business halt.
Ja, und da gab es halt wirklich sehr, sehr schlechte, sehr, sehr schlechte Sachen. Vor allem aus NRW, ne, wo wirklich auch super gute Sachen herkommen. Ne? Also ey, vor allem Ruhrpott. Aber da gab es dann irgendwelche so Leute in einer Tour, ne? Und das hat mich so krass genervt. Und da habe ich irgendwann gedacht, ey, pass auf, ich mach mal echt mal Auszeit. Und selbst da habe ich einfach jeden zweiten Tag eine Anfrage bekommen, kannst du von Rappern, von bekannten und unbekannten Rappern, also wirklich beides, ne?
Ja.
Kannst du mir auf mein Album Skit machen? Kannst du einen Skit machen? Kannst du Alien Star Wars Skit machen? Kannst du alles? Also ich hätte wirklich davon leben können, wenn ich das gemacht hätte.
Ja. Aber ich muss dazu sagen...
Bei ein paar netten Leuten habe ich es natürlich auch gemacht. Zilla und ja, ein paar andere auch noch.
Ja, es gab so eine Phase, da hat man gefühlt dich nur noch als jemand, der Skits macht.
Ja, das hat mich natürlich dann auch...
Ja, verstehe ich auch total.
Das war so nach der, mit Snagger und Pillard viel Zeug gemacht, so, ne?
Ja.
Und dann kamen halt diese ganzen Anfragen mit diesen Skits und da habe ich gesagt, sag mal, ihr habt die Parts schon gehört, oder? Oder so, ne? Ihr wisst schon, dass ich hauptberuflich irgendwie MC
was anderes mache, genau. Ja. Aber ich muss sagen, das war so eine Sache, die ich gern besprochen hätte. Ja. Die ich gern besprochen hätte, war, ich finde, dass du diese beiden Charaktere in einer Art und Weise parodiert hast, die halt sehr authentisch ist. Aber wie du ja gerade
erzählt hast... Ja, auch mit Liebe auch.
Das,
ich mag ja die Leute auch. Ne?
Also, ja, aber weil du, glaube ich, auch das halt, wie du ja gerade erzählt hast, echt erlebt hast. Und ich muss sagen...
Da gibt es Stories, die hätte ich gar nicht als Kid machen können, weil die einfach so räudig waren. Also mit beiden. Also wirklich mit beiden.
Ich glaube, für mich, oder ich weiß nicht, ob ich jetzt für viele Hörer spreche, aber für mich war das auch so ein bisschen, dass das eine Art war, das zu parodieren oder da was Comedy-mäßiges draus zu machen, was, finde ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht viele gut hinbekommen haben. Weißt du, was ich meine? Also, es gab ja immer mal wieder Comedians, die versucht haben, gewisse...
Ach so, meinst du so Stand-Up-Comedians, die dann anfangen zu rappen, oder was?
Nee, ich meine Stand-Up-Comedians...
Das ist ja, also das,
nee, das ist was anderes. Nein,
also ich meine, da habe ich ja auch einen ganz schlechten Ruf bei meinen Kollegen. Also ich sage immer, ey, es ist alles cool, was du auf der Bühne machst, aber wenn du rappst, bin ich raus. Ja. Bei jedem. Aber und straight up, hör auf zu rappen, Alter.
Bitte nicht.
So, und es gibt wirklich Kollegen, die ich mag, die das machen. Ne?
Ja. Nee, ich meinte, dass es Comedians gab, die versucht haben...
funny zu sein.
Funny zu sein und gewisse Randgruppen, nenne ich es jetzt einfach mal, zu parodieren,
ja,
aber es nicht gut hinbekommen haben.
Ja, aber Chilo Abdi zum Beispiel oder was KIZ macht, hat ja auch viel mit Humor zu tun.
Das sind aber Musiker, ich meine jetzt Comedians.
Ja, ja, okay, aber das
aber weißt du,
ja,
was ich meine?
Also, ja, aber das kannst du ja vergessen.
Ja, aber ich finde trotzdem was...
Ich finde, du musst schon daherkommen.
Genau, das wollte ich sagen.
Ne? Also wenn du so, so sehr ich den Erkan Stefan... Den Florian, der Stefan war, mag. Aber mein Humor war das halt nicht. Und so sind auch keine Leute.
Das meine ich ja damit.
Weißt du, also wenn du bei uns in die Hood gehst,
ja,
dann sagt keiner hey.
Ja.
So, und ne? Ja. Hey, Brontal. Alter, das hat nie jemand, kriegst du ein Messer, Alter.
Ja, das hat ne? nie jemand denn gesagt.
Meine kleine Schwester, du weißt, die hat, ja, genau, immer, ich weiß. Hat immer ein Butterfly dabei. Ja.
Aber das meine ich damit. Also das war so, die Art, das zu imitieren, war
nicht echt. Ja, ich habe da nicht so den Überblick, das weiß ich nicht. Tatsächlich müsste ich da überlegen, aber ja, also ich finde auch, das steht dir auch nicht zu, wenn du nicht da, weil wie soll die Liebe da sein? Weil das ist ja nur so, sich drüber stellen und dann so, ne? Ich finde es auch nicht gut, wenn so, wenn auch Comedians irgendwie so diese ganzen jugendlichen Mädels dann nachmachen, die so irgendwie keine, die Daddy das oder so nicht mehr benutzen oder so, weißt du, Sprache ist immer im Wandel. Das ist halt nun mal so. Es mag dir nicht passen, aber dadurch sind die Leute nicht irgendwie dumm oder sowas, sondern die sind da, weißt du, es gibt ja Leute mit total hohem IQ, die sich einfach so ausdrücken. Ne? Weil es einfach die Sprache ist, mit der die einfach so aufgewachsen sind und groß geworden sind. Ne? Ich rede auch nicht wie ein, keine Ahnung, wie ein Therapeut.
Obwohl du eigentlich einer bist.
Obwohl ich im Inneren.
Im Inneren geht's ganz tief drin.
Alter, jetzt mal Spaß beiseite, aber diese Pandemie mit nicht arbeiten, also wirklich in, ich war da nicht gut drauf. Also ich habe mich wirklich da überhaupt nicht gemocht. Also selber wirklich, ich mochte mich selbst einfach gar nicht mehr. Ne? Du bist da depressiv, du bist fällst in ein Loch, du arbeitest nicht, du fühlst dich irgendwie minder, du denkst, du verdienst kein Geld, du, ne? Dann habe ich mich noch getrennt. Ne? Meine Ex-Freundin hat noch eine Tochter gehabt. Fühlt sich so, als würde sie die Familie nicht ernähren. Fühlt sich einfach beschissen und so. Und das passiert im Leben. Da musst du halt wieder aufstehen. Ne? Wie Echo, als die Flaschen kamen. Ja, der hat sich auch daraus gekämpft.
Muss ich aber an der Stelle sagen, hat er auch ganz gut gemacht, finde ich.
Total, oder? Er war ja immer ein guter Rapper, sonst hätte Savage hätte nie gesigned.
Ja, aber ich finde auch das, was alles passiert ist danach und alles, was gekommen ist, finde ich,
hat er... Ja, der hat sich schon, ja klar, absolute Hochachtung so. Ne? Aber beide auch, ne?
Ja, klar.
Also
ja, aber weil so viele davon gesprochen haben...
Beide immer
so,
noch da, ne?
Ja, beide, aber viele haben ja gesprochen, so, ja, Savage hat Echo beerdigt und...
Ja, zu der Zeit, für eine gewisse Zeit war das auch so.
Genau.
Der hatte, aber auch zu Recht, der hat ja auch wirklich schlimme Musik gemacht eine Zeit lang, diese ganze Thomas Stein-Geschichte.
Ja.
Aber der hat natürlich auch richtig krass danach gelegt.
Genau.
Und hat sich da irgendwie auch wirklich rausgefeitet mit Talent. Und wenn du siehst, welche Rapper alles Labels hatten mit Leuten, die sie dann gesigned hatten, die dann drüber hinausgewachsen haben, gibt es nicht so viele. Also es gibt einige, die, ne?
Ja.
Ne? Selfmade zum Beispiel oder was auch immer. Es gibt ganz viele Beispiele. Casper war bei Selfmade, ne?
Ja.
Guck dir den jetzt an. Oder viele Leute, die sich total emanzipiert haben und so super dann durchgestartet sind und komplett ihr eigenes Ding fahren. Das gibt's immer. Und das ist Respekt, absoluter Respekt.
Voll. Finde ich auch. Du hast noch Fragen auf dem Zettel, Tobi?
Ja, wo wir bei gesigned sind, ne? Weil wir haben ja mit Mo gesprochen.
Ja, ach stimmt.
Wie du zu 3P gekommen bist und ob die Legende stimmt.
Genau, die Legende. Die Legende des Tapes.
Ja, die Legende ist wahr. Aber
die Legende des Tapes.
Ja, also ich hatte schon einen Deal. Ich hatte einen Deal bei Metronom, das war bei Polygram Sounds in Hamburg. Hatten wir einen Deal mit dem Norman damals, also mit Nasty. Da haben wir eine Single gemacht und da wurde kein Video gedreht. Die hatten dann irgendwie so einen Hit in dem Label, dieses How Bizarre von OMC.
Mhm.
Kennt ihr das noch?
Ja, ja.
How Bizarre.
Mhm.
Und dann haben How die natürlich alles da drauf gelegt und uns dann irgendwie ins Regal gestellt mit so Cover. So, ne? Kein Schwein das Ding gekauft. Und dann kam der Anruf, ey, wir haben jetzt ein Label, wir haben einen Labelvertrag unterschrieben. Unser erstes Release wird Sabrina Setlur.
Mhm.
S-Klasse wird das Album heißen. Hast du Bock, Remix zu machen auf dem Track, bla bla bla. Dann ist das so passiert. Was hast du noch am Start? Und dann haben wir ihm die Sachen gezeigt, die ich da gemacht habe. Mit dem Nasty. Und dann bin ich dann gesigned. Aber das Ding ist, vorher, als ich sie kennengelernt habe, auf dieser Fugees Das Effects Tour mit Rödelheim, war ich in einer Cypher beim ersten Konzert mit Wyclef. Mhm. Wyclef hat mit Leuten, mit Rappern, die da waren, vor der Show gerappt. Ich habe dann auch gerappt und dann meint er so, ey, geil.
Aber da hast du noch Englisch gerappt, ne?
Da habe ich habe immer beides gemacht. Also unser Demo war, okay, war 5 deutsche Songs, 5 englische Songs.
Okay.
War immer schon beides. Aber natürlich beim ersten Album komplett vernachlässigt, weil ich dachte, ey, Nana geht gerade ab. Mein Zeug klingt besser, also wenn das funktioniert, dann übernehme ich da. Ja. Und warum soll ich jetzt versuchen, irgendwie besser als der Moses zu rappen? Das war zu dem Zeitpunkt auch nicht möglich. Deswegen war mein Karriereplan dann irgendwie so. Der Moses hat sich total gewundert, dass ich auf Englisch das erste Album machen wollte. Eigentlich dachte er, ich mache es auf Deutsch.
Ah ja, okay.
Weil die meisten Sachen waren deutsch, die er gehört hatte. Und der Wyclef hat uns dann auf die Gästeliste geschrieben für ein paar andere Konzerte, die bei uns in der Nähe waren. Er meinte so, kommt doch öfter vorbei.
Mhm.
Und wir haben irgendwie gut gevibed. So. Der war echt ein cooler Typ damals. Und die hatten auch dieses Buff damals, das war auch vor The Score. Also die waren dann noch nicht die Fugees, die sie dann irgendwann waren. Ne? Mit Someone Please God. Der war ganz, war noch Baldhead, so, ne? Mit Glatze und alles. Und ja, und dann wussten wir, haben das Konzert gesehen, fanden RHP richtig krass dann auf Deutsch, so, haben voll den Vibe bekommen so, und haben gedacht, Alter, guck mal, was die machen, so, das ist möglich und so, bla bla bla. Und dann haben wir unser Demo gemacht auf Kassette und wussten ja, wir sind dann auch in Kiel und in Hamburg, da fahren wir auch noch hin, weil wir stehen auf der Gästeliste. Und dann haben wir das ihm dann irgendwie hochgeschmissen. Ne? Also mein DJ damals, der Carsten, hat es irgendwie hochgeschmissen und ich glaube, der Wiegand oder irgendeiner von den Jungs hat es einfach. Ne? Und dann irgendwann auf dem Anrufbeantworter war da der Moses drauf und meinte dann so, ey, keep up the good work und so. Wir können jetzt nichts machen, wir haben kein Label oder sowas, aber wir haben es im Tourbus die ganze Zeit gehört, ist obergeil.
Ja.
Macht genauso weiter.
Geil.
Und dann hatten wir so Kontakt, dann kam ich ihn besuchen, haben wir noch da in Rödelheim abgehangen, in seinem Musikzimmer und so, haben drüber gequatscht, was wir hören. Es gab viele Parallelen, wer uns inspiriert und so gebabbelt hat, einfach und gut verstanden. Und wie gesagt, dann ein paar Jahre später, als ich die Crew dann nicht mehr hatte, sondern mit dem Nasty was gemacht habe, kam dann, ey, wir haben jetzt einen Label-Deal. Was habt ihr am Start? Und dann habe ich ihm das Zeug geschickt und dann ging's ab. Kam ich her, sofort hergezogen, beim Niego eingezogen, in das leere Zimmer, das er da noch da hatte.
War das noch in Sossenheim?
Nee, das war in Rödelheim.
Ach, beim Niego, Entschuldigung.
Ja, der Niego.
Ich war gerade, okay, ja, okay.
Der hat um die Ecke gewohnt,
ja,
von,
ja,
der,
okay,
von der Villa.
Ja, ich war gerade falsch.
Ja.
Okay.
Ja, wirklich einfach 5 Minuten von da, also ja, noch nicht mal.
Ja.
Und ja, zum Markus K., zum DJ von RHP, dann immer hingefahren nach, der ist ja verstorben, ne? Rest in Power, Alter. Immer dann nach Weinheim gefahren und das erste Album gemacht.
Geil.
Da ging's los.
Das habe ich auch noch im Schrank stehen.
Ja, ich auch.
Ja.
Das heißt, ich hab's so.
Gerade geht over.
Ja, da war also, schon.
Also ich habe Ledermantel.
Ja. Ja, ich hatte einige Outfits an, die ich übrigens noch, auch wie die so paar Videosachen, die ich übrigens noch besitze. Vor allem den I Got You Stripped extra für mich angefertigten Lederanzug, der so wie so ein Motorrad-Outfit aussieht,
geil,
so nur in Baggy und so. Und ja, ey, also wenn den irgendjemand haben will, ey, slidet in meine DMs, schreibt mir irgendwie, vielleicht wollt ihr den haben, gebt mir ein bisschen Kohle, dann spende ich die oder spendet die selbst, kriegt ihr den. Ich brauche den nicht mehr, also
welches,
ich habe da keine Nostalgie-Vibes oder so, ich habe das alles noch.
Aber das finde ich gut, genau, stimmt. Einfach mal so ein, wir starten jetzt hier einen Aufruf.
Ja, also für den guten Zweck würde ich das Zweck auf jeden Fall, ja. Ich habe noch diese Jacke von Strugglin, zum Beispiel diese große, geil, Steppjacke und sowas.
Ja, so eine Bomberjacke.
Wenn, also einer, wenn da einer Bock hat, die auf 3XL oder so, und es kommt ja wieder das ganze Vintage-Kram so, diese ganzen Eniche samt Rockerwear, Sean John,
kommt Jogginganzüge, alles wieder, ne?
Alles wieder da und ich habe das alles. Ich habe das alles noch in Kartons.
Ich hab's leider irgendwann verkauft oder weggetan, aber Tobi hatte
ich auch
noch.
Ich habe auch, hab auch ganz viel verschenkt. Aber ich habe noch einiges. Also, ne? Und ich habe hier, ich weiß nicht, ob ihr Shogun kennt, den Rapper. Wenn nicht, unbedingt mal auschecken. Der macht echt so ein 90s-Vibe G-Funk-Zeug auf Deutsch. Richtig guter Typ, richtig guter Rapper. Mag seine Sachen sehr gern. Und der hat so diese Outfits und ich habe dem irgendwann dann mal, als wir so hin und her geschrieben haben, habe ich gesagt, ey, wenn du irgendwann in Frankfurt bist, ey, gebe ich dir den ganzen Kram zum Rocken. Der Typ ist auch so 2 Meter groß, glaube ich. Das wird sehr gut passen, ey.
Ich wollte sagen, da passt die Jacke aus dem Struggling-Video wahrscheinlich normal.
Wahrscheinlich nicht.
Nee?
Nee, die war so 4XL, groß. Gell? Ich bin übrigens dafür verantwortlich, dass der Moses auf dem Struggling Video dieses pinke Shirt anhat.
Ey, du bist dafür verantwortlich?
Ich habe ihm das angedreht, ey.
Aber das ist doch ein 3P-Shirt.
Das ist, ja. Also, aber er wollte das nicht anziehen. Er wollte natürlich ein weißes haben und sowas. Hatte er auch. Wir haben so ein paar Outfits da gewechselt. Ich habe ja auch noch das Griechenland-Trikot an, auch noch dazwischen. Bei wird Griechenland Europameister und sowas. Aber klar, wir haben ihm das, wir haben ihm so, ich und Savas haben ihm so, ey, du musst das pink, Bruder.
Aber er hat's gemacht.
Er hat's durchgezogen.
Aber auch ein legendäres Video. Brutal, ohne Spaß.
Sowieso.
Moses auf jeden Fall.
Aber vor allem auch ein Video mit, ich sag jetzt mal, als Außenstehender betrachtet, relativ wenig Aufwand.
Wenig Aufwand, das liegt natürlich an Katja Kuhl, die da irgendwie sehr viel rausholt aus solchen Sachen. Wirklich nur mit dieser Schiebewand da hin und her. Viel Act-Outs natürlich, ne?
Klar.
Mit dem Kochen und so, mit der Pfanne. Ich habe das jetzt, könnt ihr nicht sehen, egal.
Aber es gab ja keine, also die Location war ja.
Nein, es war jetzt keine Studio, Story oder so, wie bei Testament oder so, wo da voll der Film ist. Da denkst du, ey, was, wie unnötig ist das, ne?
Ja.
Klar, aber immer schön klotzen
damals. Ja, die Videos, die waren.
Ja, ich habe das erste deutsche Fisheye-Video. Also, Here We Come war auf jeden Fall. Das sah aus wie Busta Rhymes. Also.
Ich wollte dich gerade fragen, welches Video war das? Es gibt. Mir fällt der Song nicht mehr ein, leider.
Ich weiß nicht, welches das teuerste war, aber. Ich weiß noch, das erste, ja, das war Still Ill.
Still Ill.
Ja,
mit so einem geilen Gitarren-Sample auch.
Ja? Das war Boyz II Men.
Ist es Boyz II Men? Ey, ich hätte nicht gewusst, was für ein Sample es ist.
Ja, Boyz II Men.
Und da fahren ja diese.
Sample ist von mir. Also, die Samples habe ich immer selber gesucht. Ja.
Und da fahren diese Ebenen sind
Nachtwandler.
Wo du drauf stehst. Also das haben die Nachtwandler, Jungs.
Ja.
Krass.
Ja.
Und da stehst du auch so verschieden, die bewegen sich auch die Ebenen. Und ist da nicht sogar Wasser zwischendrin? Oder ist das
das war mit der Flamenco. Jetzt habe ich das verwechselt mit Alles, was du willst.
Genau. Das war Nachtwandler, ne?
Still Ill hat. Wer hat Still Ill gemacht? Norman? Nasty, glaube ich. Nasty.
Aber das Video war übertrieben. Also so.
Ja, es war ein krasses Video. 5 Outfits, 5 Leute. Ne? Die Leute haben gedacht, ich bin bei den Backside Boys.
aber auch diese Plateaus, die sich da bewegt haben.
Ja.
War da nicht auch Wasser dazwischen? Wirklich da?
Genau, wir haben das gerollt. Ja, das war krass.
Das war echt krass.
Video, ja. Das war damals noch mit dem Thomas Job, der so jetzt so die Mercedes-Kampagnen macht und so.
Der
wirklich Big Business war, aber damals war der so ein, das ist so ein Wiener Dude aus, bei dieser ganzen Doro, ne, da man hat ja immer in Wien damals gemacht, weil da diese große Doro Produktionsgesellschaft da irgendwie war, die so Video-Zeugs gemacht haben, also für die ganze Welt, so, für wirklich fast jeden Artist irgendwie in Europa.
Also es war echt so ein bisschen,
es war Big Business, ja.
Puff Teddy und Mace.
Das war richtig
Puff Daddy und Mace. More Money, More Problems Style so.
Ja. Ich weiß nicht, ob es vorher war, aber.
Ich glaube, es war vorher.
Kann sein.
Also, wahrscheinlich hat es Puff Daddy
vielleicht
geklaut.
Ja, wahrscheinlich.
Ich glaube auch.
Wie Still Ill, wie Jay-Z mit Still Ill. Aber ja.
Auch das, glaube ich, also wie es heute auch.
Ja.
Das war brutal.
Ja, das war jedes Video so ein Film. Welches war denn das erste?
Mein erstes Video?
Ja.
Mein erstes Video war nur mir. Von der Sabrina.
Mhm. Stimmt.
Da habe ich auch gar keinen Part. Da wurde ich nur wirklich introduced. So. Bin da einfach nur so am Kopfnicken manchmal.
Händeschütteln.
Ja. Dann war, glaube ich, Folge dem Stern der erste Song, den ich aufgenommen habe, dann tatsächlich. Außer so für ein paar Remixe, so Strophen, die ich dann auch noch gemacht habe für das Album. mit dem Nasty. Und mein erstes Video war Here We Come. Here We Come, ja, mit der Sabrina Hook.
Geil. Ich würde kurz eine Runde Getränke für uns bestellen.
Mhm.
wenn ihr, ja, da, wenn ihr d'accord damit seid.
Okay, wir sind absolut d'accord.
Sind wir d'accord.
Kommst du rein, ja?
Ich komme rein.
Kommst rein wie?
Ich komme rein wie?
Keine Ahnung.
Komm vorbei wie Gäste war auch
super. Genau, ich komme vorbei wie Gäste war auch ein super Satz.
Ja.
Es gab einen Song, den hast du auf Deutsch gerappt, der hat mich damals sehr, sehr gefesselt, war auf dem FFMCs Mixtape.
Herzschlag.
Ja. Genau.
Oder I Rap Like.
Nee, Herzschlag.
Der war auf dem zweiten. I Rap Like, no one out there can fuck with me.
Nee, ja, ja, Herzschlag. Meins war ja dieses Long Ago.
Wow.
Mein Rap ist
so far away.
Genau. Das war das zweite Tape, oder?
Ja.
Ich glaube, es war das zweite.
Ich glaube ja. Auf dem ersten war ich gar nicht drauf.
Ich erinnere mich auf jeden Fall noch auf den Auftritt in der Butch Cup.
Ja,
ich
Mann.
Mein Arm hat danach so wehgetan. Vom
ja, Bonzen. Aber ich erinnere mich noch daran, dass es, und das fand ich nicht gut, es gab Hater.
Es gab vereinzelt Hater, aber es war klar.
Ja, irgendwie immer Hater, aber
ja.
Das war so ein bisschen,
wo ich ja, mir, ja, mir so ist dann aufgefallen, dass während des Auftritts dann auf jeden Fall der Vibe auch gekommen ist. So, also die haben das, ich habe das immer wieder mal gespürt. Ich war auch bei einer Cypher mal von Radio X und ich weiß gar nicht mehr, wer da irgendwie alles aufgelegt hat, aber verschiedene DJs und da gab es halt so, die haben aufgelegt und da haben Rapper gerappt und da waren halt einige Underground-Leute da. Ich bin da halt auch reingesteppt, ne? Und das war jetzt auch nicht, also ich will jetzt nicht braggen oder so und zu flamboyant hier rüberkommen, aber ich habe da alles zersägt. Das war kurz bevor mein zweites Album kam und ich hatte deutsche Parts on luck.
Ja.
So, ne? Also, nee, nach meinem zweiten Album. Das heißt, diese ganze Savage-Phase für, also alles, was für brillant war mit den ganzen Punchlines, das kannte noch keiner, diese Parts. Ich bin da rein und ich habe da so 6, 7 Parts gemacht und die waren alle so, wirklich, da hat kaum mehr einer dann gerappt danach. Das war, da weiß ich nicht, da war noch so ein Typ, der hatte irgendwie so einen langen Bart und war da so hippie-mäßig, auch so ein komischer Underground-Rapper, der die ganze Zeit gefreestylt hat.
Okay.
Und
ich weiß genau, wer es war.
Don't do that.
Ja, genau.
Aber don't do that.
Ja, don't do that.
Ich weiß auch, wer es war. Aber jedenfalls, der hat wirklich, also aus bei dem kam halt wirklich nur, und du weißt ganz genau, und du weißt ganz genau, und ich bla bla bla, und du weißt ganz genau.
Und ich habe einen Rucksack auf.
Ja, und ich habe einen Rucksack und ich, du weißt ganz genau.
Genau.
Und wirklich, ich habe so zersägt auf diese Beats und alle meinten danach, so, da waren wirklich gute Rapper dabei und alle haben gesagt, ey, das waren Killer-Parts. Und ich so, danke, danke, Mercy. Und der hat es dann irgendwie mitgekriegt, dass ich Illmatic bin und dann kam der zu mir nach dieser Cypher. Also der Typ, der wirklich am kontinuierlichsten gesackt hat in dieser Cypher. Und der meinte dann so, ey, wenn ich gewusst hätte, dass du Illmatic bist, dann hätte ich dich gebattelt. Dann habe ich nur gesagt, ja, dann viel Spaß.
Ja.
Das viel Spaß. Bei dem Gegner habe ich natürlich wirklich, merkst du, wie mir alles zittert, ey. Und ich weiß genau,
oh, ey. Gott.
Ja, ist unglaublich, wie manche Leute so wirklich mit so einem Selbstbewusstsein nicht fähig sind, dann irgendwie so zu abstrahieren oder zu reflektieren, was die da eigentlich fabriziert haben. Aber ist auch egal, aber ich habe das schon gemerkt. Und das war auch am Anfang so mit den zum Beispiel als Trauma war mit das Ding mit Azad und so und bla bla bla. Und dann diese ganze Savage-Kollabo, am Anfang war da sehr viel Skepsis, ne? Natürlich, weil die meisten irgendwie gedacht haben, ey, was ist das für ein Rap-Teil? So, der rappt auf einmal auf Englisch, jetzt macht er hier auf einmal, jetzt rappt er auf einmal Deutsch, weil er irgendwie Fame will oder so, weil die nicht wussten, dass ich immer alles gleichzeitig beides gemacht habe. Und woher ich überhaupt komme, so dass ich schon vorher eine Rap-Crew hatte und überall aufgetreten bin und ja, also wie gesagt, ohne zu flamboyant zu sein, aber ich glaube, ich bin einfach ein Live-Typ und ich glaube, dass ich einfach live kann ich an Ärsche aufreißen, auf jeden Fall. Also das ist, also Stage-Präsenz und Stimme, ich brauche da nicht irgendwelche großartigen Backups oder so, ich baller da los und das war immer ein Ding, was mir gelegen hat.
Ja klar, der Song. Also jetzt einer, bei dem Auftritt, finde ich, war das der Song, wo ich mir dachte, okay, spätestens jetzt müsst ihr Idioten doch irgendwie, wenn ihr zuhört.
Ja, das kam aber danach.
Ja, aber wie geil, dass es halt braucht.
Ja, ja.
Ich finde auch, also ne, ich war mittendrin in der Butch Cup und um mich rum, man hat es gemerkt, Man war sehr, wie du gesagt hast,
skeptisch. Ja, ja, A3P kommt, ja,
ja. Ja, so, und dann jetzt
rappt er auf Deutsch. Viel Hate bekommen, auch der Moses auch.
Ja,
ja. Aber ich habe es total gefeiert, weil das Lied einfach wirklich, und das ist bis heute auch so ein Lied, wo ich sage, ich weiß nicht, das war für mich auch so dann dieser Wendepunkt, ne, von dem, ich sag mal, Illmatic auf Englisch rappen. Und für mich gut, der auch eine gewisse Nähe zu FFMC hatte, weil ich das auch gehört habe ohne Ende, wo dann über diesen Weg dann dieses Lied kam. Und dann, ja, ich weiß nicht, dann, ich finde, man hat da schon einfach gemerkt,
ja, boah. Das Lied, also der Song ist komplett Hip-Hop, also fängt ja auch, ja, an mit Lass meiner Seele freien Lauf, boah, und erzähl einfach aus dem Bauch und so, ne?
Ja, Gänsehaut.
Und da war ja auch, ja, gar nichts Battle-mäßiges, sondern das war wirklich straight up, ne? Storytelling.
Aber ich finde es halt schade, das merkt man ja auch, ganz ehrlich, wenn ich das so ein bisschen beobachte, immer noch heute bei den Fans oder bei den Rap- und Musikhörern, immer dieses, ey, guck mal, lass doch einen Song für sich stehen und...
ja, sag ich auch immer.
Und feier den Song oder finde den Song gut. Klar, wenn man den Künstler aus irgendwelchen Gründen persönlich nicht mag, ist es eine andere Nummer, ne? Dass man da irgendwie vielleicht...
Ja, das kommt, du kannst es niemandem recht machen, das gibt's ja auch bei dir auch. Also ja, bei mir persönlich auch. Ich mag auch Leute nicht. Ne? Ich kann das respektieren.
Aber ich glaube, dass trotzdem du sagen könntest, auch wenn du jemanden persönlich nicht magst, dass der Song gut ist.
Ja, das kann ich immer sagen.
So.
Absolut, ja, ja.
Ganz einfach.
Ja, ja. Ja, das habe ich auch des Öfteren gesagt. Ich bin ja wirklich, ne? Also wenn mich jemand nach Kritik fragt, kritisiere ich, aber ich bin auch der wirklich der Erste, der lobt. Immer, auch beim Stand-up jetzt, ne? Wenn Kollegen kommen, die irgendwie unerfahrener sind,
ja,
und mich dann fragen oder so, sage ich immer zuallererst, ich gehe immer zu den Leuten hin und sage, das war geil.
Ja.
Wenn ich was richtig gut finde. Also weil das einfach in dieser... ich glaube, so im Miteinander so ein bisschen echt verloren gegangen ist durch dieses ganze dieses Social Media, ich muss mich verwirklichen Welt, so, ne? Man hat irgendwie das Gefühl, keiner will mehr irgendwie, ey, sei doch einfach Bäcker. Weißt du, wenn du das richtig geil findest, dann sei doch einfach Bäcker. Du musst nicht immer, ja, du musst kein Influencer werden, du musst auch nicht Extremsportler werden oder ne, nicht jedes kleine Mädchen muss Sängerin werden. Warum?
Ja. Ja.
Ja, was soll das?
Aber das hatten wir ja auch so ein bisschen im Frankfurter Musikkosmos.
Ja, ich hatte halt nicht so einen Banger wie und ich bin verzweifelt.
Ja, siehst du?
Und ich weiß auch nicht weiter.
Aber guck mal, du hast es damals, also noch vor Verzweifelt und noch vor unserer Boygroup Rap Soul,
ja,
hast du es ja schon.
Ja, ihr wart echt eine wunderschöne Boygroup.
Du wusstest ja schon, dass wirklich da
so drei attraktive Typen
Talent drin steckt, auch davor schon.
Ja, natürlich.
In den anderen beiden.
Ja, ja, klar. Ja, klar.
Ja, und aber trotzdem war es da auch schwierig. Also, weil, ey, dass da so ein gewisser Konkurrenzkampf herrscht, ist doch alles cool. Aber am Ende habe ich gemerkt, als dann der Erfolg auf unserer Seite war,
ja,
kamen halt plötzlich auch Menschen, die gesagt haben, so eher krass, so, also, ey, wenn mir jemand sagt, das ist nicht meine Mucke, ist es kein Problem.
Ja,
das ist
ja voll, Geschmackssache, ne? Ja, also, ja, total. Das gibt es ja immer. Also natürlich. Da kannst du nicht, ne?
Aber, wie bei dir
es
auch.
Ist immer verletzend, das zu hören.
Weil ey, vor allem auch wie immer, bei dir, wenn du
weißt,
sagst...
Weißt du, nimmst mich persönlich, aber deine Musik gefällt mir nicht. Ist so, persönlicher kannst du mich nicht treffen.
Eigentlich nein.
Weißt du, was ich meine? Yeah. Aber klar, aber man kann aber da drüber stehen. Man kann sagen, total, hey, schade. Ne? Und klar, dass denen das nicht erreicht, ist komisch. Aber klar gab es immer Stücke, die habe ich auch gemerkt. Und ich muss auch zugegebenermaßen muss ich auch sagen, dass das auch nicht eine große Stärke von mir war. Das kam erst viel später, wirklich Songs zu machen. Darum ging es mir nicht primär.
Mhm.
Ne? Ich war wirklich so ein Rapper. Ich wollte einfach Bars. So, ja. Das Song war mir kackegal, die Hook manchmal auch und so. Immer ein geiles Sample finden und Bars, einfach die besten Bars bitten, so, ne? Und da hat ein bisschen die Musik drunter gelitten, dass ich dann nicht ein bisschen so das komplett Ganze so im Überblick hatte. Das muss man schon auch sagen. Das waren eher Tracks als Songs. Wenn es diese Abstufung gibt, ne? Das weiß man ja immer nicht.
Ja.
Weil man ja auch immer zu Rap-Songs auch immer Tracks sagt, aber es waren eher so Tracks als Songs. Aber ein paar Songs sind mir natürlich auch gelungen. Ne? Das konnten andere besser als ich. Aber so jetzt mal so 16er oder sowas, ne? Das war schon eher so meine Stärke. Und auch ich wusste auch von Anfang an, wie ich klinge, wie meine Stimme klingt und so. Und ich brauchte auch nicht lange zum Aufnehmen oder so.
Mhm.
Ich habe echt wirklich so, hey, die meisten Sachen habe ich One-Take gemacht. Sag ich dir ganz ehrlich, also... Also da war der, also der zweite war drin, so einfach, ne? Der erste zum Pegeln.
Ja.
Und dann saß der schon. Also ich habe ja schon genauso mit Atmung geschrieben. Also ich musste da nicht irgendwie großartig so rummachen wie, wie ein paar andere Leute. Ich meine, sonst hätten wir das auch nicht geschafft, in 24 Stunden irgendwie dieses Freunde der Sonne-Album zu machen, zum Beispiel auch. Ne? Wir haben schon relativ schnell geschrieben und relativ auch schnell aufgenommen. Also das war nicht das große Problem. Ich musste da nicht. Aber ich wünschte schon, dass ich ein bisschen. Ja, was sagt man, ein bisschen mehr drauf geachtet hätte, wie sie, also sorgfältiger und weißt du, wie der Moses früher irgendwie sie 18 Stunden sich eine Snare angehört hat oder sowas. Das war mir immer viel zu wahnsinnig.
Ja.
Ja, aber da kommt die Qualität aber her. Weißt ja, du, wenn du so ein Typ bist,
ja,
der voll. Wirklich auf jedes kleinste Detail, dem das komplett wichtig ist und der eine Vision hat von wie, ich wollte halt einfach Parts knallen, so, ne? Und das kam halt erst viel, viel später, dass ich wirklich dann gedacht habe, ey, ich muss darüber einen Song machen, ich muss darüber einen Song machen. Und das hat so ein bisschen angefangen, auch mit Herzschlag auch so, ne?
Ja, aber ich finde auch thematisch dieses Ding, dass man halt, da ist jetzt ein Typ, den kennt man von einem Song, weil man den vielleicht zufällig auf MTV gesehen hat, sagt so, okay, das ist was, der ist eigentlich Deutscher, oder, also, ne?
Ja.
Macht aber jetzt englischsprachige Musik und ist eigentlich, finde ich, wack.
Ja.
Jetzt kommt als, aber dieses...
Was auch klar ist und auch verständlich, ja, aber ist, weil, wenn man Hip-Hop hört, warum soll man sich den Typen aus Deutschland, der Englisch rappt, anhören, wenn es so viele Sachen im Original schon gibt, ne, die eine viel längere Kultur und Tradition haben und einen ganz anderen, nicht muttersprachlich sind, ne, wo ich wirklich bei Sachen irgendwie... mein Wortschatz war nicht so wie der Deutsche halt.
Ja.
Das hast du ja auch später gemerkt in den deutschen Sachen. Ne? Die waren viel, viel wortwitziger und alles mögliche. Das hatte ich auf Englisch gar nicht. Ne? Ich hatte den Wortschatz von, also ich hatte mit zwei Amis mal eine Crew und wir sind da auch ein bisschen aufgetreten, da in Kassel, die ganzen Kasernen da, die ganzen Dinger da, haben wir abgegrast. Ich konnte auch relativ gut Englisch, das war schon alles okay und so, das hätte ich ja auch nicht gemacht. Ne? Wenn ich jetzt alles in ein Dictionary geguckt hätte, dann hätte ich es nicht gemacht.
Ja.
Dann wäre ich beim Deutschen komplett geblieben. Es war wirklich dieser Zusammenfügung von die rappen schon alle auf Deutsch aus meiner Crew bei 3P und alle recht richtig gut. Was soll ich da noch? Ich kann ja aber auch diesen Markt abdecken sozusagen. Ne? Aber wie gesagt, dabei ist es ja auch nicht lange geblieben. Beim zweiten Album war es ja schon auch die Hälfte Deutsch, weil ich irgendwie ja, weil es einfach viel, viel einfacher ist und mir viel mehr gelegen hat.
Ja, aber genau an der Stelle würde ich mich halt mal anfangen, dann als Hörer damit zu beschäftigen. Und wie du gerade erzählst, wenn du sagst, dass auch deine Demos halb Englisch, also 5 Tracks Englisch, 5 Tracks Deutsch waren, dann ist ja dieser, wie soll ich sagen, der Anfang war ja schon... Also ich finde es nicht okay, dann zu sagen, ach guck mal jetzt, der Typ, der immer auf Englisch gerappt hat, macht jetzt mal Deutsch-Hip-Hop.
Ja, aber das ist ja das, ich sag mal, das ist ja mangelndes Wissen. Das ist ja das, was euch auch vorgeworfen
wird. Mangelndes Wissen, ja.
Ne, so, das ist ja der Punkt, so, man wirft, oder ich gehe jetzt mal von Rap-Soul aus, man wirft dann praktisch vor, kein richtiger Teil der Hip-Hop-Community zu sein, weil man halt da gar nicht so durchgegangen ist oder nicht richtig Hip-Hop ist oder sonst irgendwas.
Ja, es war auch eine andere Zeit. Also damals gab es ja auch, also das war ja auch, also schon, wenn du gesungen hast, warst du ja auch schon raus. Ja, so halbwegs.
Ja. Die Sache ist ja, es stimmt ja einfach nicht. Weder bei
und es klang aber auch nicht wie Dreckskind und Pechvogel. Es klang aber auch nicht so.
Das stimmt.
Nee, aber ganz anders geklungen. Ja, also, ne?
Aber dieses Dreckskind und Pechvogel war aber einfach so, das war das Hip-Hop-Ding vorher. Und ich sag dir eins, ich habe das gerade die Zeit ja auch begleitet. In der Hip-Hop ging es eigentlich gar nicht.
Ja, ja.
Ja? Also, sei es mal vom Lebensstil und dann in der Küche aufgenommen oder auf
der Matratze
oder hier geschlafen
und wirklich genau das ist Hip-Hop,
ja. Schule abgebrochen, alles in die Musik gesteckt und wirklich alles auf eine Karte. So, und dann kriegst du vorgeworfen, ja, du machst
Casting das
Business. Oder Casting-Band. Das ist halt schwierig, aber gut,
ja,
so ist es halt.
Casting-Band war ja tatsächlich nicht, aber...
Mal ganz kurz zu dem Thema mit Gesang.
Jetzt ja, ich bin immer noch sauer, dass ihr mich damals nicht gefragt habt.
Als Sänger meinst du?
Ja.
Es tut uns so recht leid.
Ja, ich weiß.
Aber ja, du hast ja zu dem Zeitpunkt noch eine gut laufende Karriere gehabt.
Ja.
Deswegen wollten wir dich
nicht. Aber ich wäre mit eingestiegen.
Ey. Ich weiß sofort. Aber wir wollten dich da nicht.
Bin verzweifelt.
Wir wollten dich da nicht rausziehen aus diesem.
Ja, ich weiß. Kann ich jetzt im Nachhinein auch verstehen. Ich habe euch auch schon längst vergeben, aber vergessen kann ich es natürlich
nicht. Ja, das verstehe ich aber auch.
Ja.
Aber guck mal, ich kann ja. Ich würde
so gern mit dem Jan abhängen, ey. Mir von ihm 50 Cent leihen, ey.
Oh Gott.
Damit er mich eine Woche lang fragt.
Genau, wann du sie zurückbekommst. Wann. Und auch erinnert wirst, wenn du sie nicht hast.
Ich hatte so einen Typen in meiner Klasse, den ich wirklich über alles geliebt habe. Das war wirklich ein super guter Freund, aber der hat also Moves. Der hat mir. Er meinte so: gib mir mal eine Kippe, der meinte so: ich habe nur noch 11. So, weißt du, solche Sachen. Oder ey, oder gib mir mal einen Schluck. Ja, aber nur marginal, bitte. Und ich habe selber Hunger, hat er mal zu mir gesagt. Ich habe selber Hunger. Ich so, okay. Kann ich mal beißen? Also, oder eine Pommes oder so war das, glaube ich. Kann ich eine Pommes? Dann meint er so, ich habe selber Hunger.
Und ich sage so.
Das ist einfach nur so krass, weil mit einem so krass eng ist. Ne?
Ja, ja.
Der sagt zu dir wegen einer Pommes. Ja, ich habe selber Hunger. Er hat natürlich immer gegeben, aber es tat ihm wirklich im Herzen weh.
Ja,
dieser Geiz, dieser Geiz deinen kompletten Charakter bestimmt. Ey. Das ist einfach nur überragend. Das ist so funny. Ey. Es gibt nichts Lustigeres als, also wirklich, es gibt nichts Lustigeres, als sich lustig zu machen über geizige Menschen, weil das ist wirklich so eine schlechte Charaktereigenschaft.
Ja.
So. Und die ist mir komplett fremd. Also ich weiß nicht, ob es einfach eine griechische Sache ist, dass man so super gastfreundlich ist und immer so übertrieben, selbst wenn man kein Geld hat, den Tisch einlädt, weil man immer so tun muss, als wäre man so der Man. So, ne? Weil das ging ja gar nicht, ne? Das geht gar nicht, dass ich nicht bezahle. Ne? Aber das übertriebene Gegenteil ist ja wirklich einfach nur schlimm.
Ja.
Einfach nur schlimm. Aber lass uns nicht mehr weiter über den Jan reden. Schöne Grüße, Jan.
Ja.
Ich liebe den Jan.
Er wird sich verteidigen können.
Ne, der Jan, hat einen guten Humor. Das habe ich auf der Tour.
Eingeladen.
Das habe ich auf der Tour gemerkt. Der hat einen guten Humor. Der konnte mit allem umgehen, was ich ihn da von links und rechts beleidigt habe.
Ja, das stimmt, definitiv. Das hat er gelernt in den Jahren.
Ja.
Schlagfertig, aber mit einem Schlag fertig.
Genau.
Schlag.
Ja, ist echt so.
Gut, da kommst du durch.
Wir haben noch eine.
Wutrede vorbereitet.
Wutrede vorbereitet. Nein, wir haben eine Sprachnachricht von Sigi.
Ach, Sigi wieder.
Der Sigi. Ja, der ist ja...
Ei, sicher.
Der belästigt uns öfters mit... belästigt unsere Gäste öfters und... deswegen
ja,
haben
das
wir,
wohl ist, Steve.
Deswegen haben wir eingeräumt an der Stelle, dass er den Gästen doch einfach selber Fragen stellen darf.
Ja, mach. Soll machen.
Ich spiele sie dir gerade mal vor.
Bin ready.
Bist ready?
Na, I was born ready.
Gute Stevie, das sehe ich hier, gell? Hier, was ich sagen wollte, du hast ja den Elmatic da heute Abend dabei. Finde ich ja gut, dass der auch mal vorbeikommt hier, der alte zugezogene Rödelheimer. Ich habe jetzt auch gehört, der macht irgendwie was mit Witze erzählen oder so, gell? Ich habe den mal irgendwo gesehen, ich weiß nicht, wo das war, ob es jetzt im Fernsehen war oder im Internet oder so. Der hat da irgendwas erzählt von der Rosemarie und der Erika oder so. Vielleicht kann er das ja noch einmal erzählen, ich fand das ganz witzig. Also, das ist gut.
Ja, Rosemarie und Erika, ey.
Ja. Muss jetzt kurz Rede und Antwort stehen.
Ey, also die meisten, die irgendwie einen Stand-Up von mir gesehen haben, die kennen das wahrscheinlich oder im Solo waren. Das ist ein absoluter Killerspruch von meiner Mutter, die zu mir irgendwann im Laden gesagt hat. Also meine Eltern haben einen griechischen Imbiss damals noch, die sind jetzt Rentner. Aber der Imbiss ist noch in der Familie geblieben. Mein Cousin macht den weiter, weil der bringt einfach too much money to the bank. Und die meinte irgendwann, sie will zu Rosemarie und Erika. Und ich dachte so, alles klar. Ich muss Rosemarie und Erika. Dann habe ich meinen Bruder gefragt, hat die jetzt deutsche Freundinnen? Wo kommen die her? Und mein Bruder guckt mich einfach an und sagt, die willst du Rossmann und Erika? Lass die Frau einfach einkaufen. Und also es ist einfach so, bei meiner Mutter musst du genau hinhören, auch wie beim Sigi. Ja? Du hast mir ja bei der Fahrt auch erzählt, was er dafür komische Wortstrukturen auch manchmal hat.
Das ist echt schwierig für uns auch manchmal.
Ja, genau. Und bei meiner Mutter ist es genau das Gleiche. Bei meiner Mutter weißt du nie, ob es richtig oder wichtig ist, weil sie einfach immer nur schreit, das ist richtig. Und man weiß es immer nicht. Ne? Manchmal kann es richtig sein, manchmal bedeutet es auch wichtig.
Mhm.
Ne? Und so viele Sachen hat die sagt schon auf jeden Fall einiges, was sehr lustig ist.
Aber ich muss auch, um das nochmal kurz den Bogen zu schließen, weil wir jetzt dann durch dank Sigi nochmal beim Comedy gelandet sind. Finde ich, wenn ich mir deine Sachen anschaue oder die Sachen, die ich gesehen habe, ist auch immer sehr viel, wie soll ich sagen, echtes Leben drinne. Also wenn man jetzt zum Beispiel diese, gibt es ja auch den Klassiker, ist diese Taubengeschichte.
Ja.
Mit der Gangstertaube.
Ja.
Zum Beispiel. Und das ist schon so.
Ja, ich bin schon so ein Observierer.
Ich wollte sagen, weil ich dich ja auch kenne, weiß ich, dass du irgendwo sitzt und das.
Ja, es ist sehr anekdotenlastig. Genau. Also ich habe nicht so, so Witze oder so, so One-Liner-Gags, ja, ne? Sondern das ist. Das
oder auch nicht so viel Erfundenes.
Nee, nee, gar nicht. So, nee, sondern eher so diese Beobachtungen oder so, wenn mir was auffällt oder, ne? Also, du findest ja eigentlich lustige Sachen überall. Ne? Also, man sagt ja immer so, also Tragödie, also Schmerz, ne, plus Zeit ergibt Comedy, ne? Wenn ja, du irgendwas, darüber kannst du immer Witze machen. Also ja, nicht direkt auf der Beerdigung, aber
ja,
obwohl der Typ, der drinnen liegt, würde wahrscheinlich auch lachen.
Ja.
Aber ja, manchmal kostet es halt weniger Zeit und manchmal sind es einfach so ganz normale Sachen, wie ich war im Bad bei einer Frau und alles, was da stand, war so, also alles, was die hatte, jedes Produkt war so hautstraffend. Also straffende Körpermilch, straffende Bodylotion, straffende, alles war, das stand überall so straff, also das müsste die straffste Frau der Welt sein. Wenn sie das alles benutzen würde. Das war sie aber nicht. Ja. Das Problem ist halt nur bei solchen Sachen, das, guck mal, das erzähle ich euch, ne? Oder wie gesagt, beim Fotschki draußen auf der Fensterbank, wenn es die noch geben würde, es wäre schön, wenn sie geben würde.
Aber, ich glaube, die Fensterbank gibt es noch.
Die Fensterbank
wir dürfen da nicht mehr sitzen.
Ja, genau, die gibt es definitiv, da gibt es jetzt aber Falafel, glaube ich. Jedenfalls, man muss für sich dann selber entscheiden, was man erzählen möchte. Ja. Ne? Weil witzig ist vieles. Ne? Du musst halt dann irgendwann kommt bei jedem Stand-Up-Comedian diese Frage, warum erzähle ich das überhaupt?
Denkst du viel drüber nach?
Ja, natürlich.
Also ob das
über verschiedene Bits immer wieder, ja. Warum sage ich das? Warum ist mir das wichtig?
Will
ich
dazu auch, wer lacht oder wer lachen würde? Weißt du, ich meine?
Also naja, es gibt ja immer diese, also bei Stand-Up-Comedians ist es immer so, du gehst in den Raum, alle lachen und einer sitzt da so und den Typen willst du kriegen, was einfach absoluter hirnrissig ist.
Ja.
Weißt du, wenn der einen Typ nicht lacht und da mit verschränkten Armen sitzt, ne? Der ganze Saal rastet aus. Du solltest dich lieber um die kümmern, die richtig eine gute Zeit haben. Aber stattdessen hast du dieses, weißt du, in dir, rapmäßig auch ist,
ja, ja,
den will ich jetzt kriegen.
Ne? Ich habe das ein bisschen, sorry.
Absurd einfach.
Ist völlig geisteskrank.
Ja.
Ich habe das ein bisschen, ich mache ja jetzt nebenbei auch ab und zu so ein bisschen DJ auf Hochzeiten.
Mhm.
Und ich hab, ja, und ich habe genau das Problem oder das Ding.
Ja.
Es tanzen 30 Leute, aber einer steht in der Ecke.
Und denkt sich, was ist ein Hurensohn.
Genau.
Und ja, der tanzt und den willst du, ja.
Und dann denke ich mir so, okay.
Ja, mit welchen vielleicht sind einfach nur die Leute wichtig, die gerade heiraten und
so,
nicht du, Wichser.
Ja, und es ist so. Aber ich denke mir so, mit welchem Song kann ich diesen Wichser kriegen?
Aber kriegst du da bei Hochzeiten nicht so eine Playlist? Also so
ich spreche das vorher ab mit denen.
Ja, eigentlich, weil das ist ja auch wichtig.
Ey,
ja,
am Ende,
die sollen ja auch ihren Soundtrack hören. So vom
ja, Leben, voll. Ich habe auch eigentlich schon nach der zweiten Hochzeit habe ich gemerkt, pass auf, wenn da 30 tanzen bei 80 Gästen, ist alles gut.
Und die also bei der Hochzeit von meinem Bruder, von meiner Schwester, ich weiß gar nicht mehr, bei einer von beiden hat der DJ abgesagt, so kurzzeitig.
Ja.
Und dann habe ich meinen Laptop angeschlossen und das sind ja die Menschen, die ich eigentlich am besten kenne. Und dann habe ich einfach die Mucke gespielt. So, ne?
Ja, ja.
Das war mega geil. Das hat so ja Bock gemacht, dann irgendwie so 2 Stunden, weil wir hatten dann noch so eine griechische Band natürlich, ne? Richtig guten Sänger. Und aber dazwischen habe ich dann irgendwie mal ein Stündchen aufgelegt und es hat richtig Bock gemacht, so, ne?
Ey,
aber ich wusste natürlich, was die Leute hören wollten. Das war mir absolut bewusst.
Wenn ist ja bei mir dann auch so, wenn ich eine Playlist bekomme. Das Ding ist halt nur, mittlerweile merke ich auch, dass das. Deswegen finde ich es auch immer unangenehm, mich als DJ zu bezeichnen, weil für mich sind DJ die Kollegen, die wir haben, die in Clubs aufgelegt haben, die
scratchen können.
Ich bin einfach Dienstleister.
Ja, voll.
So würde ich das bezeichnen.
Ja, aber bei Hochzeits-DJs ist es halt so. Da musst du ja auch nicht ausrasten. Also du musst ja keine Backspins machen und dich drehen.
Nein.
Das ist ja keine ITF.
Du kannst auch keine... wie willst du den Übergang machen zwischen Spice Girls und Backstreet Boys?
Ja, das dankt dir auch keiner.
Das geht noch.
Ja, es gibt, stimmt, es gibt das schneller geht's. Ja,
get
aber,
down.
Ja, genau. Aber
du musst am Ende, mit dem Tony Coutura-Part musst du anfangen.
Ja, aber am Ende ist wichtig, dass die Musikauswahl stimmt und die Leute Bock haben zu feiern.
Total,
ja. Und dann habe ich auch ganz schnell gemerkt, dass die 30, die gerade feiern, so wie bei dir, die 100, die lachen, cool sind. Und der eine, der halt nicht lacht, der ist wahrscheinlich gezwungen worden zu dir auf
der lacht wahrscheinlich auch nie.
Der lacht nie, genau.
Nee. So. Ja, warte mal, eine kurze Geschichte von mir. War ich mit meiner Frau in Berlin im Quatsch Comedy Club.
Stimmt.
Ja, und meine Eltern hatten uns das so geschenkt, freien Abend und so. Und ich wusste das gar nicht, aber der Costa hat das Ding gehostet.
Geilo.
Und wir waren da drinnen, so, und es war...
Ja, man weiß halt nie. Es ist halt immer, in Berlin ist es immer von Donnerstag bis Sonntag gleiche Show, damit alle drüber reden können, die sich dann irgendwie treffen. Ne, wenn du am Donnerstag hingehst und jemand am Samstag kannst du reden, das ist die gleiche Show.
Ah, okay.
Du musst die gleichen Sachen dann machen.
Ja, aber für mich war das halt so, als Costa auf die Bühne kam... Das war so ein Stück zu Hause.
Ja.
Nee, ganz ehrlich, weil
ja,
meine Frau hat gesagt, so, das ist ja so, wie wenn du dich mit Steve unterhältst. Nee. So auch von der Sprache her, jetzt nicht, dass wir vielleicht so witzig wären, aber das bestimmt nicht.
Nee, das
aber
die, nicht.
Dieser Punkt, das war so, wir sitzen da in Berlin und du hast halt diesen Frankfurter Slang und diese Witze, die halt auch, muss man ja auch dazu sagen, ich finde, das ist so vielleicht nochmal so ein bisschen als Frankfurter manche Sachen nochmal ein bisschen...
Ja, weil du relatest auch zu meiner Musik und du kennst mich natürlich auch persönlich.
Genau.
Und weißt du, ich versuche halt nicht Witze zu machen, sondern ich versuche dich auch ein bisschen, also das Publikum in meine Welt auch zu kriegen, weil sonst hast du auch keinen Wiedererkennungswert.
Ja.
Ne? Du kannst, es gibt 1000 Leute, die, von denen du dir irgendwie 10 Minuten anhörst und das ist super lustig und du vergisst es aber, weil es so das ist nicht unverwechselbar. Es ist einfach so, es könnte jetzt jeder, meine Nummern kann aber nicht jeder machen.
Ja,
nee. Ne? Also komplett in dem Duktus und wie kann man nicht machen. Weil nicht jeder sozialisiert worden ist mit Rap, Grieche ist, in Deutschland aufgewachsen ist, früher gerappt hat, weil diese ganze History ist mit drin. Ne? Es ist alles mit drin. Das ist einfach dieser. Und bei anderen Leuten sind es halt andere Sachen. Aber deswegen ist es wichtig, dass du dich, um nochmal zurückzukommen zu der Frage, zu der Anfangsfrage, dass man darüber nachdenkt, was man performen will. Weil witzig ist wirklich viele Sachen und ich habe jeden Tag eine lustige Beobachtung und mir passieren irre Sachen. Ne? Aber am Ende zählt halt was dann deine Nummern dann am Ende werden. Es gibt so viele Nummern im Internet von mir, die mache ich überhaupt nicht mehr. Ne? Gibt es nicht in meinem Solo. Weil ich irgendwann gedacht habe, so, ja, das ist zu austauschbar oder so. Ne?
Ja.
Ja, aber was ich meine, ist noch so diese Identifikation mit deinen Geschichten. Weil ich meine, du sagst, du beobachtest viel, du bist hier zu Hause. Das heißt, das sind so Sachen, die man selber vielleicht auch manchmal beobachtet. Und wie oft ich da saß und mich erwischt habe, gesagt, so, hier, genau so ist es.
Ja, ja.
Weißt du, so von wegen, das stimmt einfach, was er sagt. Und es ist einfach so witzig, weil es halt auch wahr ist, auch noch dazu.
It's funny, because it's true.
Ja, genau.
Ja, ja, genau.
Ja, so.
Ja, ja. Aber darin liegt auch so ein bisschen Humorähnlichkeit bei jedem, wenn der sagt, so, ja, es ist so. Ne? Manche Sachen sind aber auch lustig, weil man sie überhaupt nicht peilt. Zum Beispiel, es gibt ja auch so abstrakten Humor, wo du denkst, hä, wie kommt der auf diesen Gedanken? So, ne? Es gibt unterschiedliche Schemata, wie du an diese Sachen rangehst. Ich habe da so irgendwann, so nach jetzt 10 Jahren oder wie lange ich das mache, meine Automatismen natürlich auch so irgendwie, ne? Manchmal gehe ich an Sachen heran, dass ich irgendwie was richtig Ekelhaftes finde, was wirklich super räudig ist oder so. Und dann finde ich gute Argumente dafür, was auch dann natürlich lustig ist, wenn du das dann verteidigen kannst, obwohl es absurd ist, weil die Leute dann drüber nachdenken, warum das immer noch ist. Es gibt so eine homophoben Nummer von mir, zum Beispiel die, weil ich das, also im Jahr, in dem wir leben, kann ich das einfach nicht mehr verstehen, so wie Leute da immer noch so komisch darauf reagieren, ne? was du für eine Sexualität auslebst, ne? Und die ist natürlich auch hart, aber meine schwulen Kollegen zum Beispiel, ne, die feiern das, ne? Oder es gibt so eine Nummer, die wirklich so eine Kollegin von mir, die so wirklich sehr feministisch ist, ne? Da sage ich zum Beispiel, ich bin kein Sexist, ich bin absoluter Feminist, ich bin auf die Straße gegangen für Frauenrechte, ne, mit Schild, richtig marschiert auf der Straße hier in Frankfurt, also nicht lange, weil Bachelor lief, aber so, ne, so in diesem Nebensatz, und die feiert es so krass, ne, ja, weil es nämlich genauso halt, das ist diese Doppelmoral halt auch, ja, ne, und die gilt es natürlich, also du brauchst natürlich auch ein bisschen Intellekt, um zu verstehen, warum ich dann manche Sachen sage, weil manche Sachen kommen wirklich sehr stumpf dann auch, ne? Es kommt dann wirklich auf den Twist an, den du dann noch einbaust, und mir ist es halt wichtig, dass da irgendwie noch was hintersteckt, ne? Und nicht so einfach nur so stumpf bescheuerte Sachen sagst, nur um sie zu sagen, weil ich will nicht provozieren um der Provokationswillen, sondern wenn ich provoziere, dann soll es Hand und Fuß haben und Sinn ergeben dann am Ende, ja, auch, ne? Und irgendwie auch vielleicht irgendwie so ein Denkmuster bei dir irgendwie anregen. Ja.
Weil du gerade Bachelor erwähnt hast, du bist auch ein sehr großer...
Ja, wir folgen sehr viele Bachelor-Kandidatinnen. Da hast du recht, absolut, Steve.
Das auch, aber nicht, meinte, du bist auch ein sehr großer... du bist auch ein sehr großer... wie nennt man das denn nochmal?
Trash.
Trash-TV-Gucker, ja. Ja, ich bin ein wirklich...
Fan oder Gucker? Gucker, aber Fan nicht unbedingt, oder?
Ja, es gibt... Nee, ich bin auch Fan.
Auch Fan?
Ich bin Love Island-Fan. Absoluter Love Island-Fan.
Ich
auch
eigentlich. Ich, ja,
da bin ich raus.
Aber das Problem ist, bei Love Island kannst du eigentlich nicht zu Trash-TV zählen, weil die Leute viel zu nett sind. Trash-TV ist ja eigentlich Promis, die Promis sind, weil sie irgendwo mal waren und, ja, deswegen Promis sind.
Stimmt, okay.
Und dann... durch ihre eigene Dummheit leiden. Also erstmal so von den, weißt du, von diesen Produzenten.
Okay, ich bin wieder drin.
Weißt du, von diesen Produzenten, die da irgendwo reinstecken und dann so, ja, ich komme auch rein, Alter. Ich komme rein mit einem Reim, Reimgenie wie Einstein. Kennst du das noch? Einer der ersten Parts von Azad. Jedenfalls, das sind ja sowieso Arschlöcher, und dann werden die irgendwo reingesteckt, dann nimmt man den erstmal den Alk und die Kippen weg, damit die richtigen Affen schieben, und dann rasten die aus.
Ja.
Ne? Das ist geil. Das ist geil, aber nicht alle Formate. Manche sind mir auch zu krass, und dann denke ich so, ey, verpiss dich.
Ja,
ich will mit diesen Leuten einfach... Da ist nicht einer ansatzweise sympathisch. Ich will mit denen einfach nichts zu tun haben. Bei Love Island sind es einfach, wenn die sich ein bisschen räudig benehmen, sind die einfach nur jung. Aber eigentlich haben die eigentlich alle fast das Herz am rechten Fleck und sind nette Leute, die sich da irgendwie in dieser Sendung irgendwie kennenlernen müssen. Und da passieren natürlich ein paar Problemchen. Ne? Und was immer. Aber das sind eigentlich echt nette Leute. Mein Gott. Also ich habe dagegen kein irgendein Problem. Und das ist auch lustig. Ich mag das. Aber es gibt natürlich Formate, die sind echt hardcore. Also zum Beispiel Big Brother gucke ich gar nicht mehr. Das ist mir... Also dieses Promi-Big Brother ist mir zu dumm, weil ich auch die Promis nicht mehr erkenne oder so. Aber zum Beispiel Ibis oder so. Also ich bin ein Star, holt mich hier raus oder sowas. Ja. Wenn dann so richtige... wirklich so richtige asoziale Charakterschweine da richtig leiden müssen. Ne? Das, also dafür kriegen die erstens Geld.
Ja, klar.
Ne? Und zweitens haben die es auch fast alle selber verdient, ey. Das muss man einfach sagen. Wer sich da noch wundert, dass er zum 8. Mal zur Prüfung muss, wenn er nur Scheiße redet. Also
das finde ich auch, gell? Die heulen rum, denke ich mir so, ey, sei doch einfach mal ganz
kurz leise. Ja, habt ihr den Vertrag gelesen, ey?
Nee, sei einfach kurz leise, wenn du Glück hast. Wird dich auch keiner mehr zur Dschungelprüfung wählen.
Ja, aber jetzt habe ich da mal eine Frage.
Frag doch mal.
Ja, vor allem, wenn du alle abbrichst, dann wirst du nicht aufhören, da hinzugehen, ey.
Ja, aber jetzt ist die Frage, wie ist es mit dieser erstmal Selbstwahrnehmung und wie ist es mit der...
Ja, das ist bei Narzissten
mit der Wahrnehmung an sich.
Ja, das ist
sagen, ich meine, man hört ja immer wieder, ich sag mal so, Dschungelcamp und sowas, da gucke ich ja dann auch rein. Das ist aber so mit das Einzige. Aber... was denken die denn, was da passiert?
Ich meine, ist die 20. Staffel? Erstmal sehen wir nicht immer komplett die Wahrheit. Die schneiden es natürlich auch.
Ja, das schon, aber jetzt wird es gerade um Dschungelprüfung gehen.
Ja, okay.
Weißt du, was ich meine?
Das stimmt. Aber trotzdem ist es so, dass du ja natürlich da wie so ein Regisseur in 24 Stunden, wenn du dann 45 Minuten nur siehst, dann natürlich einiges drehen kannst, dass die Zuschauer denken. So, ne, wenn einer die ganze Zeit erzählt, seid lieb und er lästert zweimal und die lassen nur die zwei Lästereien drin, dann ist doch klar.
Ja, genau, wenn du sagst, es ist doch klar, aber das ist ja theoretisch ja auch vorher schon.
Aber guck mal, dieser habt ihr jetzt dieses, was jetzt abgesetzt worden ist, weil Willi Herren gestorben ist, dieses an dieser komischen Villa?
Ja, habe ich gesehen.
Ja, was, also diese ganzen homophoben Sachen von diesem Prinz-Markus-Idioten da.
Ja. Ne? Ey, du machst genau das richtige Thema gerade auf an der Stelle, weil...
Das den wollt ihr jetzt auch demnächst einladen.
Nein.
Der hat Hausverbot. Der ist der Gast nach mir.
Das ist der Gast nach dir. Der
weil er so nice ist, vom sitzt, Charakter her.
Der sitzt übrigens im Nebenraum, den holen wir gleich rein.
Ja, geil. Geil. Vielleicht hat er noch ein paar Prostis am Laufen.
Ey. Genau. Nee, genau das ist das Ding. Das habe ich dachte mir oft, also nochmal, bei diesem Love Island-Ding hast du ja recht, das sind ja keine Promis. Aber jetzt bei diesem...
Doch, das sind Promis.
Love aber Island, nein.
Nee, bei Love Island nicht. Nee,
nicht danach. Dann schon.
Ja, danach.
Genau, das ist auch, ey, ganz kurz, wenn die Leute zwischen, sagen wir jetzt einfach mal zwischen 20 und 25 sind und sagen, ey, komm, ich hab Bock, mich bei so einer Show zu bewerben und da reingehen und die Hoffnung haben, dass sie dann DJ werden können und halt hohe Gagen kassieren können.
Ja,
Influencer ist alles cool. Halt, ne? Influencer werden, alles in Ordnung. Aber genau das Ding, was jetzt...
Bleaching-Schienen...
egal. Aber das Ding, was jetzt abgesetzt worden ist,
ja.
War auch so ein... Ich habe mich, wenn ich das schaue, und ich war ja auch mal so ein bisschen prominent,
ja.
Frage ich mich halt immer,
würdest du bei irgendwas von diesen Sachen mitmachen?
Ob ich da mitmachen würde? Ich sag dir ehrlich, ja.
Echt? Ich würde es niemals machen.
Ich sag dir ja.
Das ist geil.
Aber ich sag dir auch warum.
Also wenn du die Anfrage bekommen würdest für, sagen wir mal... ja, was könntest du denn machen? Ja.
Alles, wenn du willst. Also, sag mir was. Ich habe
naja, es gibt
ich
hab so einen Gedanken Sachen wie dahinter. Zum Beispiel Schlag den Star oder sowas.
Ja, das ist ja was anderes. Naja,
aber dafür bin ich ja nicht prominent genug. Aber sowas,
ich auch nicht.
Sowas würde ich vielleicht machen. Aber so Trash-TV-Formate für kein Geld der Welt würde ich in den Dschungel gehen, ins Big Brother Haus. In das Sommerhaus der Stars.
Okay.
Oder in dieses, was war das andere nochmal? Was, Sommerhaus der Stars ist immer mit den Pärchen, ne?
Ja, genau.
Das war das Räudigste.
Das war nicht
räudig. Schwede, mit ja, diesem Typen von der Georgina, der den einfach ins Gesicht rotzt.
Genau.
Und ich sag dir ganz ehrlich, weil das ist zum Beispiel so eine Grenze und ich bin ein Typ, der sich wirklich unter Kontrolle hat.
Ja.
Aber wenn mir jemand ins Gesicht rotzt,
gibt's
dann stampfe ich den ein.
Ganz genau.
Dann stampfe ich ein. Und zwar genau. Ohne, da gibt's auch keine Ausreden, weil dieser Mensch wird's nicht anders lernen. Weil das ist seine Sprache und genau. Dann spreche ich seine Sprache.
Und jetzt kommen wir auf den Punkt. Der Typ war dabei, weil da müssen ja Pärchen rein.
Ja, also es gibt immer den Prominenten.
Sagen wir mal
das
so.
Das weißt du immer nicht, wer ist.
Ja, genau, meistens nicht. Aber eigentlich ist es ein Prominenter genau, der oder eine Prominente.
Das ist der Stecher von Georgina Fleur.
Richtig, der null prominent ist, oder war?
Ja, ja, aber ein Teil ist ja immer nicht prominent.
Ja.
Bei diesem Sommerhaus. Das ist ja das Konzept. Du gehst da mit deiner Frau rein oder deiner Freundin.
Also ich muss dazu sagen, ich würde, wenn ich in so eine...
Und ich würde sogar behaupten, dass einige von diesen ganzen Pärchen...
Nicht Pärchen
sich
sind.
Dann so Bachelor-mäßig treffen und du hast da mal bei Love Island mitgemacht, du hast da mal bei der Bachelorette mal dabei und du warst mal der Bachelor oder du warst mal die Bachelorette und da du warst mal Kandidat. Diese ganzen Pärchen, die da reingehen...
Ja, ja, natürlich. Ne,
also die meisten haben ja eh nicht gehalten...
Ja, ne? Ich muss auch dazu sagen, ich würde, wenn ich in so einem Format teilnehme, also in diesem Sommerhaus der Stars, ich würde definitiv nicht
ja, aber dann musst du
meine Freundin mitnehmen.
Ja, siehst du. Also dann kommt für dich nur eigentlich Promi Big Brother oder sowas in Frage.
Ja, oder halt hier Dschungelcamp oder ja.
Genau.
Das, was jetzt,
also das, was du alleine...
Nee, das, was jetzt zuletzt abgesetzt wurde.
Ja, leider. Ja, genau.
Was ich alleine machen könnte, genau. Aber und da kommen wir zu dem Punkt. Ich habe das Gefühl, die Leute, die da drin sind, sind ja meistens Leute...
Ja, aber bei dem Ding zum Beispiel, jetzt mit Willi Herren, dieses
ja,
Ding, ne?
Ja.
Weil das ist ja meistens relativ so, also die versuchen ja auch so ein bisschen ausgewogen da auszusuchen.
Ja.
Aber da ist ja niemand dabei, der irgendwie... Also außer dieser Henrik von Love Island oder so. Oder vielleicht zwei Leute, aber die haben ja wirklich die Verrücktesten da reingepackt. Also das waren ja nur Irre.
Ja, ja.
Ne? Also ich will jetzt gar nichts über Willi Herren sagen, aber
nein.
Julia Siegel, Markus, Prinz Markus... dieser Wurstverkäufer da, dieser Irre. Also das sind ja alles solche krassen
Narzissten. Ey, das ist keine wirklichen Promis auch.
Da ist ja wirklich niemand einfach freundlich.
Ja, aber okay, aber da haben wir den Punkt, freundlich. Das Ding ist, die Leute gehen da rein, auch bei Promi Big Brother, um da, also die müssen ja auch danach noch eine Karriere haben. oder versuchen was zu machen, ne? Also sei es dann irgendwie Influencer zu werden.
Nein, aber die Karriere von denen ist ja einfach in jedem Format immer zu sein.
Ja, klar.
Das heißt, die machen so viel, also die machen, die drehen da ja so auf, damit die Kamera bekommen, also
ja.
Camtime. Und die wissen mittlerweile, wie das dann funktioniert.
Genau.
Das heißt, mit Stress, ne? Und weil du denkst ja beim ersten Angucken so, oh, die haben ja die Kamera vergessen. Aber das ist ja so. Also es ist ja so affektiert manchmal, also so künstlich, so.
Yeah. Ne?
Und das ist ja so schlimm. Und es gibt ja mittlerweile, musst du ja für diese ganzen Leute, die irgendwo ausgeschieden sind bei irgendeinem Format, gibt es ja immer mehr, weil du musst sie ja irgendwie durchfüttern. Die.
Ja, genau. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt.
Es gibt immer mehr Formate.
Jetzt kommen wir zu dem Punkt, weil du mich gefragt hast, ob ich irgendwo mitmachen würde.
Kampf der Reality Stars.
Der Unterschied ist der. Schau mal, ich könnte, sei es jetzt zum Beispiel Dschungelcamp.
Ja.
Ich könnte vielleicht, wenn ich jetzt erzählen würde, ich habe krass viel Schulden, ich gehe da rein.
Ja, klar. Du gehst da einmal rein und machst dann nichts mehr. Aller Ehren wert, hat Eike Immel auch gemacht, oder?
Ey, ich könnte danach einfach mein Leben weiterleben, weil ja. Ich muss nicht mehr in der Bildzeitung stattfinden. Ich muss auch nicht irgendwie mehr Gage für meine Hochzeits-DJ-Jobs bekommen.
Ja, ja.
Ich würde so bleiben, wie ich bin. Fakt ist nur der.
Dich kennt halt einfach dann jeder.
Ja, das aber wenn.
Das ist auch so ein Ding.
Natürlich. Aber und du bist auch wieder.
Ich meine nicht in deinem Kosmos, wie es jetzt ist, dass dich irgendeiner erkennt und sagt, ey, Engel weinen, Engel leiden.
Ja.
Das war ein super Song für auch von euch.
Ich weiß.
Sondern das heißt, der ganz reguläre, arbeitende Mensch, also beim Bäcker.
Kennt mich auch. Aber das ist auch wieder vergessen danach. Wenn ich danach
nicht. Ja, irgendwann hat sich das versendet, aber.
So. Und ich finde, meine Aufgabe.
Und du kannst doch einiges ruinieren. Ich meine, wenn du da als Tomek da stabil irgendwie den Hitlergruß machst, wie so ein Vollidiot.
Ja, gut. Aber guck mal, greifen wir das Beispiel auf. Also nicht jetzt vom Tomek, sondern das Beispiel mit der Geschichte, wo der den angespuckt hat.
Ja. Yeah.
Oder wo jetzt hier unser Prinz.
Ich hätte wirklich Angst, dass mich da keiner aufhalten könnte bei dieser Aktion.
Ich hätte mal allem anderen.
Ich hätte eine Schelle gegeben, sorry. Ich hätte
eine Anzeige. Ja, da bist du doch am Punkt. Wenn ich mich jetzt mal, ich bin ja da nicht so drin.
Schalte dich ruhig ein.
Ja, ich schalte mich jetzt ein, weil ich weiß, dass du das sagst, aber ich finde das ein bisschen naiv, was du sagst.
Was denn?
So, ja, dass du sagst, ja, ich gehe da rein und dann alles.
Wieso? Da kann doch einfach die Schnauze halten, wie so einige da.
Ja, also ich weiß, ich kenne ihn lange genug, dass er irgendwann eben nicht mehr die Schnauze hält und
ja,
manche Sachen sagst und dann kommt dir der Part dazu, wie die schneiden es zusammen, wie sie Bock haben. Klar. Natürlich kannst du Glück haben, bist ja eigentlich ein sympathischer Kerl, so, aber wie du schon sagst, beim Bäcker oder die Hochzeitsbar,
ja, die dich buchen auch oder sonst irgendwas. Manchmal ist es auch berechtigt, wenn er
ja,
nicht
aber,
okay,
aber
ich sehe da ein Argument, du hast recht.
Punkt, klar, es könnte sein, wie du sagst, versendet sich das,
ja.
Aber der Punkt ist einfach der, du weißt nicht, mit welchem negativen Licht du da rausgehst und du weißt auch nicht, wie diese Leute, die da irgendwie rauskommen, vielleicht gar nicht so schlimm sind oder sonst irgendwas, aber die haben einen Stempel drauf und den hast du erstmal.
Ja, ja, Stempel, die Leute, die ich meine, sind nicht die Leute, die da ein-, zweimal mitmachen, sondern das sind die Leute, die durch wirklich jedes Format getingelt sind und einfach herauskristallisiert hat, was die für einen miserablen Charakter haben. Und
also als dieser Typ da so homophobe Äußerungen getätigt hat.
Dieser Prinz Markus,
ja. Warum steht da keiner auf und sagt, halt jetzt einfach mal deine Fresse, du Idiot.
Also ich hätte den auf jeden Fall aufgeklärt.
So.
Ist nicht jetzt, ist
aber es
nicht
hat keiner getan.
Auftrag.
Nein, aber es war auch der Auftrag von den Leuten, gefühlt.
Naja, guck mal, also dieser Schwule hat ihm ja auch dann einige Sachen auch gesagt. Also auch einige richtige Sachen.
Ja, aber das, weil er sich verteidigen wollte. Weißt du, was ich meine?
Aber nee, er hat auch gesagt, ich nehme die Entschuldigung an, aber das und das und das fand ich nicht cool.
Ja, aber verletzt. Es gab keinen anderen, der wirklich so richtig aufgestanden ist.
Ja, der Willi Herren hat auch, glaube ich, auch was gesagt.
Aber du weißt, was ich meine. So, ich habe manchmal das Gefühl, es gibt da selten Leute, die einfach mal sagen...
Ja, aber man kann doch im Freundeskreis noch nicht mal manchmal... Ich argumentiere doch mit jedem. Guck mal, es ist doch so, dass heutzutage alle meckern, politisch korrekt, dass denen das auf den Sack geht. Warum sagt man nicht mehr das Z-Wort? Das ist eine Soße, die habe ich mein Leben lang so genannt. Oder diese komischen Schokoschaumküsse. Warum nimmt so Leute, die es nicht begreifen? Und dann kommt immer so dieses Argument... weißt du, als wären wir gegen die. Das stimmt aber nicht. Also wir müssen dieses Problem als Gesellschaft lösen. Weil wir sind alle die Gesellschaft. Ich muss diskutieren mit schwarzen Brüdern, damit sie nicht das Z-Wort sagen, mit muslimischen Brüdern, damit sie nicht das Blablabla-Wort sagen, damit sie das nicht sagen. Das stimmt gar nicht, dass mir, obwohl wir fast alle so einen ähnlichen Pain haben, ja, ne, natürlich unterscheidet der sich, ne, ich wurde natürlich nicht meine schwarzen Brüder und Schwester irgendwie so rassistisch angefeindet, so. Ich wurde schon rassistisch angefeindet, ich bin auch von Skinhead schon auch weggelaufen und so, das ist alles schon passiert, aber natürlich nicht in dem Maß, ne? Und obwohl alle Leute dieses ähnliche Problem haben mit Diskriminierung, mit Rassismus, Homophobie, oder, und du denkst, ey, du hast doch gerade ein Thema, das dich richtig verletzt, du musst doch andere besser verstehen können, ist es aber nicht, dass jeder irgendwie frei ist. Das, was ich am Anfang gesagt habe, ich weiß gar nicht, ob es schon an war oder, nee, ich glaube, es war nicht an, ne? Nee. Du kannst als Nicht-Rassist was Rassistisches sagen. Das musst du täglich überprüfen. Du musst überprüfen, was du für Denkmuster hast und was du stattfindest. Oder du kannst auch was als absolut nicht-homophober Mensch auch was Homophobes sagen. Ne? Da musst du dich kontrollieren. Und du kannst nur zuhören den Leuten. Ah, okay, das verletzt dich, gut. Okay, das ist Fat-Shaming, das ist Slut-Shaming, habe ich wieder was gelernt. Das ist das, das ist das, das ist das. Das verletzt anscheinend Leute. Und ich glaube, dass du in dem Kreis, in dem du verkehrst, wo du Freunde hast, die du einfach von oben bis unten runter beleidigen kannst, ohne dass irgendwas passiert, weil die dich kennen als Mensch und weil die wissen, ey, der kostet das in Ordnung. Das ist ein lieber Kerl, der will mich jetzt einfach nur fertig machen. Und du weißt, in welchem Kontext es ist, wenn du wirklich was hast, ne? Und ich habe immer wieder Themen mit Leuten, wo ich sage, ey, pass auf, das ist schwierig, das ist vielleicht so oder so oder so. Oder? Und das passiert nur, indem du einfach Leuten zuhörst. Aber es ist nicht das Problem von uns gegen die, es gibt nicht den einen, also klar gibt es so Leute, es gibt 100 pro so AfD-Wähler, die gerne das Z, das N-Wort und was weiß ich wen diskriminieren und homophob sind. Das gibt es 100 pro, aber wir müssen selber an uns arbeiten und verstehen, ah okay, das ist mein Pain, okay, bei dem ist es das und das ist auch krass und das ist auch krass. Und als Gesellschaft müssen wir das Problem lösen, kannst nicht. Ja, und umso mehr für andere Leute aufstehen, die nicht davon betroffen sind, umso besser ist es ja auch. Ne? Ich finde es immer merkwürdig, wenn immer Leute mir erzählen, ich hatte mal den Fall mit einem Behinderten, dass mir ein Nichtbehinderter dann irgendwie erzählt hat, was der lustig findet. Und dann habe ich gesagt, ich frage den lieber selber, weil das ist immer ein bisschen, ist mir zu woke, ne? Obwohl er natürlich im richtigen Ansatz irgendwie wahrscheinlich auch gefunden hat, ne? In dem Fall, in dem ich ihn gefragt habe, war es dann natürlich nicht so. Der meinte so, nee, das ist völlig in Ordnung. Aber auch das ist nur exklusiv seine Meinung. Er kann auch nicht für alle anderen sprechen.
Ja.
Weißt du? Ja. Wenn dir dein bester schwarzer Freund sagt, ey, get your groove on, wenn es im Rap-Text ist, dann kann das für den okay sein, aber für einen anderen natürlich nicht. Ja. Und deswegen muss man immer vorsichtig sein und auf sich aufpassen und ja, wie gesagt, also der, klar, also ich fand, der hat sich okay gewehrt, ne? Aber da sind natürlich auch super krasse Narzissten drin, die das natürlich auch ausnutzen, wenn da einer aus dem Rahmen fällt, ne? Und sich da irgendwie auch natürlich profilieren wollen, als wären sie irgendwelche komischen Aktivisten, die irgendwie nie in ihrem Leben für irgendwen mal aufgestanden sind.
Ja.
Und ich finde, wenn du das tust, dann on-cam und auch out of cam, ja, bitte.
Ne? Ja. So wie wir.
That's right.
On cam und out of cam.
Ja, mit Cameron und ohne Cameron.
Also du gehst nicht ins Dschungelcamp.
Ich würde bei so einem Format nicht mitmachen, nein. Also ey, ich kann jetzt nicht, ich sag niemals nie. Nein, ich sag wirklich niemals nie. Aber da kannst du schon schwer von ausgehen.
Ich hätte ein Format, in das du super reinpassen würdest. Ich glaube...
Five Senses. Ist das geil? Sag okay. Doch mal, ist das geil einfach nur?
Ich wollte jetzt auf was anderes hinaus.
Egal. Aber es macht zu viele Türen auf bei mir, weil Trash-TV ist so...
Ist nee, so in dieses LOL heißt es, glaube ich.
Ach so, ja klar. Ey, das ist aber doch mal, das ist doch kein Trash-Format.
Nein, sorry.
Das ist ja mein Format.
Ich meine gerade, deswegen weg vom Trash-Format.
Ich hab's auch gesehen.
In ein Format, das du super
reinpassen willst. Ich hätte gesagt, nach einer Stunde mit Teddy wäre ich einfach freiwillig einfach raus.
Eine Stunde? Ich hätte keine 10 Minuten geschafft. Sag ich ehrlich. Ich hätte
okay, mit viel weg.
Ich glaube, wenn du...
Der Typ ist einfach...
Ich glaube, wenn du das fertig geschnitten schaust als Zuschauer, ist es nochmal was anderes. Ne? Aber...
Naja, es sind ansatzweise auch fast die ganzen 6 Stunden
drin. Ja, klar. Aber ich sag nur, ich hätte wenn ich live...
Schon wenn der Sträter mich also irgendwie an den Arm packen würde, ja, und sagen würde, mein Sohn. Ja, weil für den habe ich auch schon, bin ich auch schon aufgetreten im Vorprogramm und das ist, ich weiß, was das für ein einfach ein asozial guter Typ ist. Und ich kann über viele da wirklich privat auch lachen, die dabei waren.
Ja.
Ich finde die Caro super, Teddy, Sträter, viele Leute, die mir, Kurt Krömer.
Aber wenn auch in der Konstellation. Voll,
ja, das ist einfach nur zu krank. Ja.
Also
es gibt Leute, die finde ich super unwitzig. Ich glaube, da war Wiegald Boning auch drin. Ja. Ich weiß nicht, wann ich über den das letzte Mal gelacht habe, aber ist auch ein grundsympathischer Typ, ne?
Ja. Habe ich auch gedacht, das ist schon lange her, dass wir, glaube ich, darüber
gelacht haben. Ja, über Mirko Lonchev musste ich mich wirklich outen. Ich habe noch nie über Mirko Lonchev gelacht.
Nein?
Auch selbst bei Samstagnacht nicht. Da war der mir viel zu verwirrt. Schon immer. Schon immer. Das ist nicht mein Humor. Also ich weiß, dass viele den abfeiern und der ist auch super sympathisch. Ich finde den auch immer cool und so. Und also ich habe immer wieder mal geguckt, was der so macht. Und da hat er so eine merkwürdige Internet-Kochshow und so. Und ich habe einfach nicht gedacht, das ist einfach zu viel.
Ich sage dir ehrlich, ich habe den gar nicht verfolgt. Also ich glaube wirklich, das letzte Mal, dass ich den gesehen habe, war...
Ja gut, das ist ja auch ein bisschen mein Themengebiet, deswegen habe ich schon ein paar Leute klar im Auge.
Bei mir war das, glaube ich, Samstagnacht,
was... Ja, guck mal, wie lange das her ist.
Ewig, ja, ja, ewig her ist.
Und da fand ich auch immer Olli Dittrich am besten.
Ja, ja, natürlich, aber...
Ja gut, trotzdem, sicherlich.
Ja, sehe die. Aber für mich kam der Mirko Nonchef da rein und ich dachte so, scheiße.
Also ja, der ist kaputt, ja, ja.
So dieses, ich hätte auch bei dem keine 10 Minuten durchgehalten, sage ich ganz ehrlich. Aber ich glaube, das wäre. Aber
ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich großartig bei Barbara Schöneberger gelacht hätte. Aber
nein,
das habe ich auch nicht verstanden, warum sie da.
Ja, weil sie so leicht lacht.
Ja.
Aber das war der Grund. Du brauchst natürlich auch einen, der rausfliegt am Anfang. Ey. Die hat ja wirklich über alles gelacht. Ey. Und wahrscheinlich wäre ich genauso gewesen. Ich bin nicht so ein leichter Lacher, muss ich wirklich sagen. Aber bei der Konstellation
war schwierig.
Ja. Das ist.
Ja, ach, alleine dieses. Also, ne, diese Grundidee finde ich einfach Hammer, weil du. Du hast da Leute drin, deren Job ist, andere zum Lachen zu bringen. Und das ist für die ja auch wie Benzin. Ne? Du gehst da raus, um zu lachen, weil das. Das nimmst du ja auch auf. Du brauchst ja dieses Feedback dann auch, ne? Wie du auch vorhin schon gesagt hast, finde ich.
Ey, was viele gesagt
haben, dass sie nicht lachen
genau
müssen, dürfen und nicht lachen wollen und die Gesichter, wenn dann die. Ne? Ciao.
Nee. Ja. Aber so geil, was wir eben besprochen haben mit den ganzen PC-Sachen, mit dem Political Correctness. Wirklich jemand letztens gefragt, letzte Woche noch, ob man noch Asiate sagen darf. Habe ich gesagt, ja, du kannst auch Europäer noch sagen. Also wenn die aus einem bestimmten Kontinent oder Land sind, kannst du das schon noch sagen. Aber die Leute sind mittlerweile so vorsichtig, dass es ja schon wieder lustig ist. Ne?
Ja, ja. Oh je. Ach, wir haben noch eine Sache, bevor der Sigi hier die Rolle hinschließt. Und zwar haben wir eine Jukebox
ja
hier in Sigis Bar stehen.
Ja. An alle Zuhörer Doppelpunkt:innen gerne auf mein Instagram.
Übrigens. Stimmt. Aber ich wäre sonst noch mal zu deiner Werbung gekommen.
Sehr gerne.
Das machen wir immer am Ende.
Ja.
Der hat mich Jukebox. Du hast mich einfach unterbrochen, Costa.
Das ja, ist nicht das mache ich sehr gerne bei Menschen.
Ich weiß. Genau, wir haben eine Jukebox hier in Sigis Bar stehen, die man natürlich aber auch über eine Spotify-Playlist hören kann.
Ja. Yeah.
Oder folgen kann.
Ja. Yeah.
Und wir...
noch folge ich.
Noch folgst du? Unsere Gäste dürfen sich einmal Songs wünschen. Oder yeah, die auf die Jukebox draufpacken quasi.
Ah, geil.
Dass man die sowohl in der Bar hören kann.
Ja. Yeah.
Aber wie viele? Bitte?
Wie viele?
Also wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, weil der Sigi lässt bald die Rollos runter, aber... Ich sage immer ganz gern zwischen 1 und 5. Aber wenn du die schnell raushaust und nicht noch eine Stunde zu jedem Song was erzählst, dann kannst du auch 20 draufpacken. Aber.
Nee. Ich mach 3, ja?
Gerne.
Ich mach 3. Ich mach Nicole Ray, Make It Hot.
Mhm.
Oder Nicole heißt sie, glaube ich, da damals noch. Diese Timbaland-Produktion.
Mhm.
Mit Mocha und Missy. Überragender Track. Dann das ist eine gute Frage. Vielleicht den Remix, den Bad Boy Remix von Flavor in Your Ear,
mhm,
der mit Biggie anfängt, dieses Ding. Unterwegs, oder? Komm.
Stimmt, unterwegs.
Unterwegs. Ganzen Tag Ohrwurm.
Ich hätte jetzt gerade einen anderen erwartet.
Ja, welchen denn? Wie oft hat der Moses Lappen wie du drauf gesucht?
Nee, gar nicht. Und wir haben gemerkt mittlerweile, dass, was auch gut so ist, finde ich, also persönlich, dass die Gäste, die da waren, die selber Mucke machen, nie ihre eigenen Songs.
Also das ist... Ja, das
finde ich aber auch gut. Also wir haben das, wir als Gastgeber haben das hier und da gemacht.
Ja, das ist klar. Das ist, Vater ist drauf, oder?
Bei mir natürlich.
Ja. Deswegen Get Down.
Get Down ist drauf.
Move It All Around.
Was haben wir noch?
You're the One for Me, You're My Ecstasy.
Quit Playing Games with My Heart ist drauf. Ja. Habe ich auch geschrieben.
Ja, genau. wie heißt es nochmal?
Schwester.
Ja, du bist meine Schwester. Die trägt
ich habe eigentlich damit gerechnet, dass der kommt. dass du dir den wünschst, einfach.
Ich sagte nicht, sei sowas
besser. Ja, vielleicht machen wir das auch.
Also bitte nochmal anhören an alle ZuhörerInnen, wie unfassbar schlecht diese Spektakulär-Rap-Parts waren. Also das muss man sich wirklich nochmal auf der Zunge
zergehen. Ganz kurz, die Band heißt Spektakulär, ne?
Ja, aber mit Cool.
Spektakulär, stimmt. Yeah. Genau, yeah. Cooler. Yeah. Und der Song heißt Schwester.
Ich glaube ja.
Also der kommt nicht auf die Playlist, aber man kann ihn sich gerne anhören an der Stelle. Wenn man gibt's den überhaupt? Weiß ich irgendwo? Nicht. Boah, keine Ahnung.
Bei dir scheiden sich die Geister, Dog. Bei mir begeistern sich die Scheiden.
Okay.
Ja. Hast du noch einen Song, Tobi?
Ja, ich weiß gar nicht, ob der auf Spotify ist, aber ich würde tatsächlich Herzschlag, weil es für mich so ein einschleimendes
Thema. Ja, sehr gerne.
Ist er auf Spotify? Bestimmt, oder?
Ja, meine Alben sind auf Spotify.
Ja, aber das ist FFMCs, oder?
Ja, aber der ist auch auf dem Album
drauf.
Also,
okay, das wusste ich jetzt nicht.
Ja, der ist auf einem Bootleg drauf, glaube ich.
Ah, okay, cool. Ja, dann. Und Struggling.
Ja, stimmt.
Und was ich auch gerne
Und machen, Adrenalin und Still Struggling von der Maxi. Das sind nämlich zwei wirklich, wirklich unterschätzte Tracks, die auf dieser Maxi drauf waren. Die könnt ihr doch draufpacken.
Genau, ja, klar. Die packen wir auch drauf. Und dann weiß ich nicht, warum... Aber
gerade geredet, dass man nicht seine eigene Song.
Ja, nein, die machen wir ja drauf.
Das war nur ein Tipp.
Ich war ja noch fertig. Okay.
Das war nur ein Tipp. Stimmt, das war ein Tipp an Tobi.
Ja, Tobi hat die angeführt.
Genau.
Ja.
Und noch ein Ding, ich weiß nicht, warum ich da drauf komme, aber das ist für mich so ein Highlight, ist noch einfach License to Kill.
Oh ja, ja, stimmt.
Weiß ich nicht, aber das ist für mich auch noch so ein Brett. Und da bist du auch so für mich.
Vielleicht war das auch mein erster Part, glaube ich.
Ja, da hatten wir auch schon eine lange Geschichte drüber.
Ewig nicht mehr gehört, aber... ja, schön. Die kann man dann auf Spotify bei euch hören, ja?
Ja, genau.
Ja, ist doch geil.
Ganz wilde...
Sigis Jukebox.
Nice.
Genau.
Aber Kost, an der Stelle darfst du natürlich noch gerne mal Werbung für dich und...
Naja, also jetzt gerade, ich weiß ja nicht, wann es kommt und so und wenn dann alle irgendwie...
Nächstes Jahr irgendwann.
Wir müssen es erst noch mal hören, ob das geht.
Genau.
Unser türkischer BioNTech-Kollege hat ja irgendwie gesagt, dass wir bis im Juli irgendwie durchgeimpft sind und Herdenimmunität erreicht haben. Hoffentlich passiert es so und hoffentlich können wir irgendwie, weil die Leute reden so viel über Kultur, aber das fehlt natürlich überall. Und die Gastronomie hat natürlich auch so asozial viel zu leiden, aber ich finde so ein bisschen, wenn man über Kultur redet, reden die Leute immer so über Hochkultur, so über Theater und Ballett und Schauspiel und so. Aber so diese ganzen Stand-Up-Shows, ne, wir leiden extrem darunter und ich weiß das von vielen Kollegen. Es wäre mal wieder wünschenswert, dass die Leute irgendwie mal zu einer Show kommen und mal wieder lachen können und irgendwie so, das wäre wirklich geil und deswegen kann ich da auch nicht so großartig was sagen, aber folgt mir einfach auf Instagram oder geht auf meine Seite, meine Homepage, costamironianarchist.com und sobald da irgendwas ist, dann gibt's Termine und für die FrankfurterInnen steht noch ein Termin an mit meinem Solo in der Kees in Bornheim ist es, glaube ich.
Wann?
Das weiß ich nicht genau, aber, aber ich werde es so früh wie möglich in Erfahrung bringen und dann dort verkünden.
Sind wir da eingeladen eigentlich?
Ihr seid eingeladen, ja.
Das ist jetzt hier fest.
Das ist official.
Du weißt aber, wir bringen immer 10 Leute mit.
Ja, ich habe nur 10 Leute, deswegen wird es schwierig, aber...
Okay. Dann kommen wir nur zu zweit, das ist okay.
Ja, ihr könnt auch Partner mitbringen, wenn ihr wollt.
Den Sigi bringen wir mit.
Den Sigi bringen wir mit. Wer auch immer das sein soll.
Tja.
Ich habe nur eine Frage für alle Fans da draußen, aber
ja.
Mo und Ils Album?
Also erstmal Ils und Mo Album.
Oh, verdammt.
Das ist immer ein großer Fehler bei Leuten, die dann immer schreiben. Oh, Ils und Mo Album.
Das ist auch der Grund, warum sich es verzögert.
Ja, coming soon.
Okay, danke.
Sehr gut. Tobi, du hast noch ein letztes Wort, wenn du willst. Oder lassen wir es stehen? Oh.
Habt ihr das den Moses auch gefragt?
Nee.
Hat er auch coming soon gesagt?
Hätte aber bestimmt.
Wahrscheinlich.
So, nee, kurze Worte. Ja, buh. So ein bisschen unter dem Motto, ein bisschen Spaß muss sein heute.
Ich bin wieder unterwegs.
Ja. Hoffentlich bald, Costa. Ich will's dir gönnen.
Aber immer wenn bin ich da, wenn du mich suchst, ruf mich an, ich komm vorbei.
Ich glaube, es wird mit den letzten Worten heute schwer, aber...
Ist nicht so schlimm.
Auf jeden Fall ist es wichtig, dass ihr das macht, was ihr, woran ihr Spaß habt. Das konntet ihr heute ja auch beim Costa sehen. Und,
hören, nicht sehen. Hören.
Ja, das ist so ein Sprachgebrauch.
Sorry.
Das fallen mir nicht ins Wort in meinem letzten Wort wieder.
Sorry.
Aber echt.
Ja. Nee, aber...
Denn ich bin wieder unter Weh.
Macht das, was ihr Spaß macht. Das, wo eure Natur ist, damit ihr glücklich seid, aus aktuellem Anlass. Wirklich, lasst euch nicht verbiegen und verfolgt euren inneren Drang, euch selbst zu verwirklichen, würde ich sagen.
Genau, werdet Bäcker.
Zum Beispiel.
Gutes TV, der Sigi hier, gell? Ja, was ich sagen wollte, ich habe mich vorhin noch mal mit dem Costa unterhalten, nachdem ich da fertig war an einem Stammtisch. Und da hat er noch mal eine Runde ausgekäppt von dem Uso-Zeug und so, gell? Ich habe es mitgetrunken, aber ich vertrag das Zeug nicht, das Anis-Zeug, das ist echt zu hart. Ich weiß auch nicht, wie die Jungs und Mädels das trinken. Ich war schon mal auf Kreta und so, es war echt schön, aber da haben sie als diese Raki, also auch so ein kurzes, also nette türkische Raki, den man kennt oder den ich kenne von meinem Kumpel Yusuf, so ist so ein klarer und der ist ein bisschen besser. Und da habe ich den mal gefragt, den Costa, ob er mal Lust hat, da so hier aufzudrehen oder so, ein bisschen ein paar Späßchen zu machen, weil du siehst ja die trockenen Gesichter bei mir da an der Bar, man, die können ein bisschen Spaß vertragen. Ich habe den aber leider nicht gefragt, was das kosten wird. Vielleicht kann sie den noch mal eine Nachricht schicken, sagst dem schönen Gruß vom Sigi und fragst ihn einfach mal von mir, Quanta Costa, ne? Also, dir einen schönen Abend, der Sigi.